Max, wir müssen reden.
Ja, du hast ja gerade schon gemeckert. Ich bin heute Morgen auch aufgewacht, hab mein Telefon zur Hand genommen, wie ich das immer so mache.
Ah, ich
habe gehört,
das ist der Anfang, das ist der erste Fehler.
Das ist schon der erste Fehler. Wurde mir auch schon öfters mal gesagt. Das ist eigentlich, das ist wirklich auch so psychologisch. Das ist ja, ganz schlecht, ne? Irgendwie so. So psychologisch gleich morgens mit der Timeline einzusteigen. Aber die Timeline war auch echt heute Morgen so katastrophal, dass es halt wirklich echt nicht mehr, das macht keine Freude, ne, gerade.
Nee.
Ich hab mir auch heute gedacht, irgendwie vielleicht habe ich vielleicht zu viel Politik in meiner Timeline, vielleicht sollte ich mehr, keine Ahnung, lustigen Accounts oder irgendwie Tiervideos oder so folgen. Erstmal Prost.
Oh. Auch die lustigen Katzentierchen sind alle inzwischen Nazis geworden.
Die sind auch schon alle Nazis.
Alle Nazis.
Scheiße.
Faschismus. Sieg heilbrüllend durch die Straße rennen.
Hier ist Kritik, Anna. Also ich meine, die Lage in den USA, ne? Irgendwie auf der einen Seite, dann irgendwie jetzt kommt der Halle-Prozess und die ganzen Erinnerungen daran kommen wieder. Dann hast du die NSU 2.0-Geschichte, die halt immer noch die ganze Zeit überall dreut und die ganzen Politiker, die darauf nicht reagieren. Das ist so... What the fuck?
Ja, wir haben jetzt einjähriges, dass hier ein Politiker erschossen worden ist und das hat null Konsequenzen. Ich meine, die Daten, also das bei der NSU, bei diesem ganzen NSU 2.0-Ding, stell dir mal vor, die Leute, die davon betroffen sind, das ist mir neulich das erste Mal so klar geworden, was das bedeutet. Das sind von denen, die man normalerweise ruft, wenn einem irgendwie was Schlechtes passiert, von denen geht das aus. Also das ist ja, kommt ja irgendwo aus der Polizei.
Ja.
Und dass die sich seit ein paar Jahren nicht in der Lage sehen, das irgendwie mal aufzuklären, mal nachzugucken.
Vor allem, dass sich nach der ganzen Zeit diese Leute, die dort in diesen, keine Ahnung, Polizeidirektionen sitzen, so sicher fühlen, dass sie trotzdem weitermachen. Also weiterhin die Daten aus dem Polizeicomputer nehmen und damit irgendwie welche Leute bedrohen.
Ja, ne? Und dass offensichtlich da weiterhin einfach nichts gelockt wird.
Ja.
Also dass da nicht mal, einer von uns ist hier ein Nazi, der regelmäßig irgendwie Daten absaugt dir.
Und alle so,
vielleicht
einer von uns.
ja, okay.
Also pass auf, wir kennen ja beide jemanden, der davon direkt betroffen ist, ne? Also Anne Helm, aka Seeräuber-Jenny, die ist dort auf der Liste, kriegt die Morddrohung von NSU 2.0. Mittlerweile zieht das ja immer auch mal weitere Kreise. Jetzt letztes Opfer ist jetzt, glaube ich, Jutta Ditfurth geworden. Es ist wirklich, 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 wirklich krass. Und was mich am meisten erschüttert, ist wirklich, wie sicher sich diese Leute fühlen, ja?
Ja.
Die müssten doch eigentlich so eine Aktion machen und sagen, okay, und jetzt müssen wir untertauchen, ja? Jetzt müssen wir uns untertauchen, damit wir nicht erwischt werden, weil das ist echt was Krasses. Ich meine, das sind Polizeibeamte, die am Computer an ihrer Dienststelle Computer anzapfen,
Also es sind mehrere Verbrechen, die begangen haben. Also da könnte
das, man, ist ein ganzer Haufen.
Das ist eine ganze Latte an Sachen wegen.
So, und dann würde man denken, okay, gut, ja, irgendwie solche Leute gibt's, ja, die machen das dann einmal und dann tauchen die unter. Ja, und dann sehen die zu, dass sie nicht erwischt werden. Aber nein, die scheinen sich ganz wohl zu fühlen. So, es wird dann zwar gesagt, wir ermitteln und der Polizeipräsident von Hessen ist ja zurückgetreten irgendwie jetzt, ne, aufgrund dieser Affäre. So, aber genau, und dann ist der Bundesstaatsanwalt hat jetzt abgelehnt, die Ermittlungen zu dem Fall zu übernehmen, weil er meint, das ist nicht relevant genug.
Ist nicht relevant genug.
Genau. Und da fragt man sich echt, was ist in diesem Land los, ja? Also wo die Institution, da reden wir ja auch schon seit Wochen seit Monaten schon, wahrscheinlich Jahre mittlerweile schon drüber, dass in Deutschland die Institutionen sind einfach bis auf die Knochen durchgerottet. Da sind überall Nazi-Netzwerke. Das ist so krass.
Und ich frage mich, was ist an diesem sein eigenes Land in niedergebombt sehen, eigentlich so geil, dass man das unbedingt alle 80 Jahre wieder haben muss. Also ich frag mich, was treibt diese Leute? Was ist so dieses in Halle da, dieser, ich meine, es gibt in Deutschland keine Juden, die man verfolgen kann. Es gibt faktisch praktisch keine Juden mehr. Das ist eine totale Minderheit. Die hat null Einfluss auf irgendwas. Niemand in diesem Land hatte jemals Probleme mit irgendeinem Juden. Aber trotzdem, also wieso ploppt das immer so hoch? Was ist das? Was macht das?
Ach ja. Ja, ich meine, das sind natürlich, also der allein der Versuch, das rational zu erklären, ist natürlich völliger Bullshit, ne?
Naja, aber es muss einen Auslöser haben. Ich meine, mit Moslems, okay, es gibt muslimischen Terror. Das sind natürlich, also klar, das ist eine totale Minderheit, aber immerhin gibt's.
Aber es ist auch Quatsch, dass Antimuslimismus jetzt wahnsinnig gekoppelt ist an islamistischen Terror.
Keine Ahnung.
Das ist auch eine falsche Erzählung.
Ja,
also ich meine, der Punkt ist, dass so funktioniert Kultur. Also Kultur ist im Endeffekt nichts anderes als ein sich selbst fortschreibendes System. So ein bisschen so wie Mimetik, ne? Also so Meme, die sich selbst reproduzieren, ne? Also sozusagen, man spricht immer so von Pfadabhängigkeit auch. Also das heißt, also wenn einmal ein Pfad eingeschlagen wurde, ja, in einer bestimmten Kultur, dann reproduziert sich dieser Pfad immer wieder. Und Antisemitismus ist so ein Meme, ist so ein Pfad, ja, der halt im 19. Jahrhundert, also man kann natürlich das auch noch früher ansetzen, im Mittelalter, wo halt die ersten Judenverfolgungen stattfanden, in erster Linie sozusagen aus religiösen Motiven, ne, irgendwie Inquisition versuchte, die Juden zu bekehren. Die Juden hatten ja immer schon einen prekären Status, auch in Europa, haben in Ghettos gewohnt etc. Aber die waren dann halt immer so ein bisschen so die anderen, die halt irgendwie auch irgendwo mit uns leben, so, ne?
Hm.
So der richtige moderne Antisemitismus, der beginnt so im 19. Jahrhundert, und zwar ausgerechnet genau dann, als die Juden in Europa, sage ich mal, eine gewisse Phase der Emanzipation durchmachen. Ne? Also wo es die ersten Gleichstellungsgesetze gibt von Juden mit, sag ich mal, Einheimischen in Preußen und vor allem auch im Habsburgerreich. Dann geht geht es erst richtig los mit dem sag ich mal, modernen Antisemitismus. Dann kommen die Verschwörungstheorien. In Russland entsteht diese Verschwörungstheorie von den Weisen von Zion. Die Protokolle der Weisen von Zion, also so angebliche Protokolle, die sozusagen aufgetaucht sind, wo die Juden sozusagen planen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das entsteht dann so in Russland, ich glaube, ja, also kurz vorm Jahrhundertwende. Und dann breitet sich diese Verschwörungstheorie in Europa aus. Gleichzeitig gibt es sozusagen innerhalb der jüdischen Kultur in Europa einen Prozess, der nennt sich Assimilation, also das heißt so eine gewisse Anpassung, also sozusagen über die längste Zeit war ja sozusagen die jüdische Kultur auch von sich aus, hat sich so ein bisschen abgegrenzt gegenüber der, sag ich mal, europäischen Kultur, haben ihr eigenes Ding gemacht, ihre eigenen sozusagen sich auch aktiv sozusagen eine eigene Identität fortgeschrieben. Und mit dem sozusagen im 19. Jahrhundert fängt das an, dann sozusagen, dass halt Juden in Europa halt versuchen, sozusagen sich einzupassen oder sozusagen sozusagen mit der Gesellschaft zu verschmelzen, nicht mehr als Juden wahrgenommen zu werden, ja, irgendwie. Dieser Prozess nennt sich Assimilation, geht auch natürlich auch einher mit einer Säkularisierung innerhalb der jüdischen Gemeinden. Interessanterweise verbindet sich damit dann wiederum der Wunsch nach einem eigenen Nationalstaat, weil natürlich, wie gesagt, da geht dann natürlich eben, gehen dann auch tatsächlich richtig krasse Pogrome gleichzeitig los mit dieser Assimilation und dieser Emanzipation, was dann ja bestimmte Leute in der jüdischen Gemeinde dazu dann eben auf die Idee bringt, damals schon einen eigenen Staat zu gründen. Ne? Also noch gar nicht, da ist noch gar nicht wirklich die Rede davon, dass das jetzt unbedingt sozusagen im heutigen Israel stattfinden muss, sondern die Idee ist im Endeffekt sozusagen, wir suchen uns jetzt irgendwo ein Flächchen Land und gründen unseren eigenen Staat, völlig egal wo. Ja, so der bekannte Mensch davon ist Theodor Herzl, der hat so ein bisschen diese Idee der Erfinder des Zionismus, sage ich mal. Ne? Und heißt mit anderen Worten, wir haben da sozusagen mehrere Prozesse, die sich so gegenseitig ausschaukeln. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass auch vor allem aus der heutigen Perspektive, dass diese Eskalation des Antisemitismus mit so einer gewissen Emanzipation einhergeht, ja. Und wenn man sich das zum Beispiel die Lage in den USA anschaut, dann sieht man eigentlich etwas sehr, sehr Ähnliches, was gerade passiert. Und zwar, dass mit den zunehmenden Rechten, die Minderheiten sich erkämpfen in den USA, halt der Hass oder der Widerstand aus der weißen Bevölkerung sozusagen, ne, irgendwie in Form von rassistischen Anschlägen, rassistischem Hass und so weiter und so fort hochkocht sozusagen.
Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Das ist ja auch als das Civil Rights Movement damals, als die quasi die Gleichstellung der Schwarzen und der Weißen vom Gesetz erkämpft haben. Die meisten dieser Confederate-Statuen sind erst danach errichtet worden und gerade in den ersten Jahren danach und sowas.
Also das ist genau das Muster, ne?
Genau.
Also das ist sozusagen auch immer sozusagen, also auf jeden, man kann immer sagen, auf jede Emanzipation folgt ein Backlash. Mhm. Und interessanterweise ist das Narrativ des Backlash immer, dass die jetzt gerade sozusagen erst überhaupt eine Gleichstellung erreichen oder vielleicht noch nicht mal eine Gleichstellung, aber halt so eine Angleichung, ja, in ihren Rechten, dass die jetzt sozusagen die total überbevorteilten, privilegierten, eigentlich privilegierten Menschen sind. Ne? In den Verschwörungstheorien gegenüber den Juden kommt das dann eben zum Ausdruck mit eben dieser Idee der Weltverschwörung und dass die Juden ja alles kontrollieren und dass die sozusagen in charge sind von der ganzen Welt und so weiter und so fort. Jetzt in den USA kommt das Ganze so mit dieser PC-Debate, also diese ganze Idee, dass halt sozusagen die Durchsetzung von kultureller Achtsamkeit, ja, dass das halt irgendwie sozusagen so eine Art von Dominanzregime gegenüber den Weißen ist und eine Art von ja, kulturellen Genozid oder White Genocide ist dann ja auch irgendwie so ein bisschen die Erzählung davon.
Ja, ja.
Also das heißt also, plötzlich wird dann die Minderheit, die jetzt sozusagen an Rechten zugewinnt, wird jetzt plötzlich eine Dominanz zugeschrieben, womit dann wiederum der eigene Hass gerechtfertigt wird, ne? Weil das ist ja genau der Punkt. Die Nazis haben ja die Juden sozusagen mit der Begründung auch verfolgt, dass die ja eigentlich die Mächtigen sind, ja, und dass die Nazis sich ja nur wehren. Ja, das ist so, das ist ja das Narrativ. Und das ist genau das Narrativ jetzt auch.
Ja, ja, das ist immer das Gleiche. Man tut so, als ob man in einer total unterlegenen Rolle wäre. Ja,
aber ich glaube, sie glauben das auch. Ich glaube, das glauben sie auch. Also nicht alle, ne? Also klar, es gibt auch Leute, die das halt sehr, sehr gezielt instrumentalisieren. Aber es gibt diesen schönen Spruch, der mir da immer wieder nicht aus dem Kopf geht, ist halt, when you're accustomed to privilege, equality feels like oppression.
Ja. Yeah.
Also das heißt, wenn du gewohnt bist, die dominante Gruppe zu sein, ja, dann ist eine Angleichung an deinen Status, fühlt sich als Bedrohung an. Ja? Moment mal, eben war ich doch noch irgendwie über dir und jetzt stehst du hier plötzlich vor mir und schaust mir direkt ins Gesicht.
Ja, genau, du traust dir. Ja.
Ja? Und das schürt diese krassen Emotionen, diese krasse Abwehr.
Ja, ich bin so fassungslos, wie das gerade über. Also es ist so, bei mir ist es gerade so eine wirklich, ja, ich glaube eine Depression, eine Form von, also vielleicht nicht nur wegen der Weltlage, aber so dieses, so was da gerade in, also ich, also hier in Deutschland, wie man jetzt schon sich drauf einstellen kann, wie das nächste Mal, oh Gott, wie konnte sowas passieren? Das war ein Weckruf, wir müssen nie wieder, also so dieses, während es passiert, ist es offensichtlich, also ich meine, es ist doch absehbar, dass es wieder passiert. Und ich weiß auch gar nicht, wie jemand wie zum Beispiel Seehofer, der jetzt ja fordert, dass man ja mal anstelle mal Rechtsradikalismus in der Polizei, also rechte Tendenzen in der Polizei zu untersuchen, die es ja eh nicht geben kann, per Definition nicht, stattdessen ja mal lieber hier Gewalt gegen Polizisten, so. Wovon redest du, alter Mann? Und probierst du dich da bei deiner Wählerschaft mit einzuschleimen? Siehst du das irgendwie? Warum? Also warum? Was spricht dagegen, rechtsradikale Tendenzen bei der Polizei auszurotten oder zu bekämpfen? Was, also welches Kalkül steckt dahinter? Und dann ist natürlich, ein konservativer weißer Minister fühlt sich natürlich nicht von irgendwelchen Rechtsradikalen gefährdet. Obwohl sie bewiesen haben, dass sie bereit wären, ihnen in den Kopf zu schießen oder zumindest.
Nur wenn er etwas Positives über Flüchtlinge sagt.
Hm. Was man ja Seehofer nun wirklich nicht unterstellen kann.
Nee. Er will ja tatsächlich die Flüchtlinge abhalten bis zur letzten Patrone, hat er ja gesagt.
Ja,
Und ich meine damit, das ist sozusagen
seine Lebensversicherung. Das ist das Vokabular.
Ja.
Und das, also diese Verrohung der, also ich finde. Also, so bei Trump ist es ja nun, also wie das auch, wie abgeschliffen da jegliche Form von Widerstand ist. Also bei jetzt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo in den USA eine staatliche paramilitärische Organisation anfängt, Städte zu terrorisieren gegen deren erklärten Willen, also die Machthaber, die gewählten Machthaber innerhalb der Städte und innerhalb des Staats haben gesagt, wir wollen das nicht, dann wir uns doch wurscht. Und
ich frage mich, warum dann nicht die Sicherheitskräfte, die örtlichen Sicherheitskräfte gegen die Federal Heinis da vorgehen. Weil es wahrscheinlich Bürgerkrieg gibt.
Na, ich glaube auch, weil die ganz geil finden.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Weil das ist nämlich meine eigentliche Angst, dass die sich jetzt verbünden.
Ja. Ja, ich meine, man muss schon sagen, Portland, da gibt es ja jetzt schon seit, ich glaube, 7 Wochen oder so, gibt es ja jetzt schon Ausschreitungen und Riots und wirklich nächtlich jeden Tag eigentlich so eine Demo und halt sehr, sehr häufig auch kommt da zu Krawall. Und das heißt also, da gibt es sozusagen schon eine gewisse Historie und natürlich entsprechend auch aufgeputschte Sicherheitskräfte vor Ort.
Ich glaube, die waren doch schon vorher ganz gut aufgeputscht.
Genau. Also meine ich.
Ne? Also auch schon bevor die Krawalle losging, waren die ganz gut aufgeputscht. Also,
ach so, ja, das kann
die,
ich nicht
die Polizei von Portland hat wohl auch durchaus ihre unerklärlichen Todesfälle, die so.
Okay, ja.
Und so. Also das klar. Ist so, wie es sich halt für die Polizei irgendwo in einer nicht ganz kleinen Stadt in den USA so gehört.
Und wie heißt das? All Cops are Bastards oder so?
Ja.
Und aber ja, es ist auf jeden Fall jetzt natürlich noch mal krasser, weil jetzt eben schon das sozusagen sich da schon eingespielt hat eigentlich diese Fronten und jetzt kommt dann noch mal diese Federal Leute dazu und ich glaube auch in den Videomaterial gesehen zu haben, dass die jetzt gemeinsam mit den lokalen Polizeileuten
das glaube ich sofort. Aber ich finde es auch so, ich meine, vorher haben die Republikaner wenigstens manchmal so getan, so, na ja, noch einen Schritt weiter und aber mittlerweile ist das ja, und wir müssen irgendwas machen mit Trump. Aber mittlerweile zucken die einfach gar nicht mehr. Also ich meine, das ist einfach, dass die haben jetzt ihre Geheimpolizei, mit der sie die Leute nach Belieben von der Straße wegfischt und wegsperrt, ohne Angaben von Gründen, ohne Rechtsgrundlage, ohne alles. Die sind dem Department of Homeland Security unterstellt. Was das Irre ist.
Wo kommen die eigentlich her? Wer hat die ausgebildet?
Das sind irgendwelche Grenzkontrolleure wohl, so Border Patrol-Typen. Und der Department of Homeland, der Vorsitzende, also, oder der Chef des Department of Homeland Securities, dürfte da eigentlich gar nicht sein. Der dürfte nicht Chef sein. Es gab nämlich irgendwann, Trump hat den einfach besetzt und der müsste eigentlich durch den Kongress abgesegnet werden. Dann hat ein Gericht entschieden, der kann da nicht sein. Der darf diesen
Posten. Warum nicht?
Weil der nicht vom Präsidenten ernannt wird, sondern irgendwie vom Kongress bestätigt werden muss oder sowas. Und das ist halt nie passiert.
Ja.
Und dann haben die, okay.
Ja, ja.
Also jetzt hat er sich da irgendwie temporär oder ich weiß nicht, Interim oder irgendwie sowas vorne seinen Titel geschrieben. Und der ist illegal auf dieser Position, aber das hält ihn von nichts ab. Und das Department of Homeland Security, weil das war ja eigentlich nur gedacht, dass es das sollte ja eigentlich nur Moslems terrorisieren. Da konnte ja niemand mit rechnen, dass die auch mal Weiße terrorisieren könnten. Und darum sind die mit entsprechend großen Privilegien ausgestattet. Und die dürfen Leute nach Belieben festsetzen. Das ist deren Recht. Die können hinkommen, deren Agents. Und
nur erklären, dass es Terror ist. So.
Nee, die müssen gar nichts erklären. Die dürfen das. Und weil die sind ja für Homeland Security gut. Und jetzt fangen die halt an, so unter dem Deckmantel dessen, fangen die jetzt halt an, hier denen da halt ein paar mehr Leute zu unterstellen. Bisschen robustere Typen. Wahrscheinlich sind die auch irgendwie mal als Agents gedacht gewesen und sowas. Und jetzt haben die halt da jetzt. Ich meine schon allein die Uniform, allein schon diese Tarn, wie heißt das? Camo? Diese Camo-Uniform. Ich meine, es ist doch, so zieht sich doch kein Polizist an. Das ist doch.
Ja, es sieht aus wie Militär.
Das soll aussehen wie Militär. Das ist der einzige Zweck, warum es so aussieht. Das soll. Und jetzt, jetzt ziehen die durch die Lande und. So, jetzt kann das natürlich sein, dass das jetzt mal wieder so ein dämlicher, so ein kommt nix Spruch von Trump ist, dass hier so von wegen, dass er auch das auf weitere Städte ausdehnen soll, weil ich weiß gar nicht, ob die genug Leute haben, um das zu machen. Muss man sich ja auch mal fragen, wer beschützt denn eigentlich die Grenze vor den ganzen, furchtbaren Mexikanern, die da die ganze Zeit drauf losstürmen, wenn die Border Patrol.
Hast du das mitgekriegt von der von dem Anschlag auf diese Richterin?
Oh Gott, ja.
Oh, das war ja auch so krass, ne? Sie ist nicht tot, sondern aber ihr Mann und ihr Sohn.
Ihr Mann hat gestern Abend noch gelebt, als die Geschichte aufging.
Oder sie ist
ihr Sohn ist erschossen worden.
Mhm.
Und ihr Mann ist lebensgefährlich verletzt.
Ah, genau. Aber genau.
Und sie lebt.
Sie lebt.
Und die ist umgebracht worden.
Auch so von einem Trump-Supporter.
Ja, also der, nicht nur ein Trump, der ist irgendwie Anwalt.
Ja.
Wenn man nach dessen Namen googelt, wird man.
Sie ist Bundesrichterin, ne?
Bundesrichterin. Wenn man seinen Namen googelt, dann wird man eine Kaskade, also ich meine, so die erste Seite in den Google-Suchergebnissen besteht ausschließlich auf bizarren Prozessen, die der geführt hat. Sowas wie, er hat mal einen Nachtclub verklagt, weil die eine Ladies Night hatten und er sich dadurch benachteiligt fühlte und sowas. Also so ein Arschloch.
Es ist so ein richtiger misogener, rassistischer Wichser.
Und der hat irgendwann eine Krebsdiagnose bekommen. Und hat danach laut rumformuliert, dass das ja eine gute Gelegenheit wäre, nochmal ein paar Leute mitzunehmen. Und jetzt hat er offensichtlich seinen Plan in die Tat umgesetzt.
Also ich habe gerade, sorry, aber ich habe wirklich das Gefühl, aber erst nicht erst seit gestern, aber verstärkt, dass die USA einfach nur noch ein Pulverfass ist. Das ist so zum Reißen gespannt, die Stimmung in den USA. Dort ist alles drunter und drüber. Und der Hass ist so krass geworden und jetzt mit Corona und dem Black Lives Matter und den ganzen Demos und so weiter und so fort, überall laufen die, nicht nur die DHS-Leute, sondern natürlich auch die ganzen privaten Leute laufen jetzt alle da mit ihren Waffen rum, ja. Interessanterweise hast du diese Bilder gesehen, auch von dieser schwarzen Widerstandsorganisation, die auch mit so Waffen rumläuft.
Okay,
so.
Ja.
Und da dachte ich mir halt auch so, Alter, ey, mal ohne Scheiß. Also da braucht nicht viel passieren, dass das richtig losgeht.
Ja,
so. Und das jetzt alles vor der
falschen Moment
und
begegnen.
das jetzt vor der Wahl, ne, irgendwie. Und von der jetzt alle auch irgendwie da stehen und nicht wissen, was da geht. Also die USA ist wirklich so zum Zerreißen gespannt. Also
ich glaube, die USA ist wirklich kurz vorm Kippen.
Ja.
Und ich glaube, also mein Eindruck ist,
egal wie diese Wahl ausgeht, das wird das Problem nicht lösen. Auch wenn Biden mit einem Landslide gewinnt, ja, das wird das Problem nicht lösen. Die Leute sind so aufgestachelt und so polarisiert und vor allem die Rechten sind so am Anschlag, ja, wenn deren Trump jetzt auch noch weggeht und die sind bis an die Zähne bewaffnet, ja. Sorry,
Also ich
weiß nicht, wo das hinführt.
Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da einfach die Luft raus ist. Ich glaube, aus dieser ganzen Trump-Nummer ist die Luft langsam raus. Also da gab es ja, ich meine, hier in Tulsa. Ich mache es immer. Die zweite Variante, die ich mache, ist es im Zweifelsfall.
Tulsa.
Ist, Das war ja in, dann haben sie ja noch eine andere Rallye haben sie ja noch abgesagt, weil angeblich wegen Sturmgefahr, an einem Tag, an dem dann im Endeffekt gar kein Sturm war, zum einen, und zum zweiten, wenn man irgendwas wegen Sturmgefahr verlegt, dann verlegt man es, dann kündigt man direkt an, so, ja, heute nicht, aber dafür dann nächste Woche oder weiß der Teufel was, aber nee, haben es einfach, wegen Sturmgefahr abgesagt. Crickets. Und also mein Eindruck ist so, dass diese Trump-Nummer echt langsam verpufft ist. Ich sage nicht, dass das Ding gewonnen ist oder sowas, aber weil beim letzten Mal dachte man, ist auch relativ sicher und natürlich probiert man dazu zu lernen und sowas. Aber ich glaube, was ein potenzielles Wahlergebnis angeht, kann man relativ optimistisch sein. Ich glaube auch, dass Trumps Instinkte, die ihm beim letzten Mal geholfen haben, diesmal deutlich schaden.
Okay, völlig unabhängig von Trump, ja?
Ja, ja.
Seine Base, selbst wenn sie aufhört, seine Base zu sein, also wenn sie Trump nicht mehr toll findet oder wie auch immer und keine Ahnung, zur Wahl zu Hause bleibt, ja. Aber diese Base, die ist erstens, das ist sozusagen ein Potenzial gewesen, das gewachsen ist. Und ja. Die sind heute gewaltbereiter denn je.
Nee, was wovor ich im Augenblick am meisten.
Völlig egal.
Wovor ich im Augenblick am meisten Angst habe, ist zum Beispiel dieser DHS-Chef. Es gibt nämlich eine ganze politische Garde, die wahrscheinlich langsam so ahnt, wenn Trump weg ist, kriegen wir nie wieder einen politischen Posten. Und wenn nach den Wahlen habe ich keinen Job mehr in dieser und ich mag meinen Job, weil ich bin Chef des Departments of Homeland Security. Ich habe sehr viel gemacht. Und ich frage nicht, ob da nicht einige dabei. Und ich meine, was bietet sich besser an, als unter einem senilen Idioten, dem man nur immer sagen muss, ja, du bist der Beste, geh raus, du bist der Beste. Und da hinten hinter dem Strippenzieher zu sein. Und ich glaube, dass es da einige gibt, die jetzt gerade sagen, na, jetzt oder nie. Und darum.
Und dann halt wirklich sozusagen von sich aus den Putsch machen, oder?
Nee, von sich aus einen Ausnahmezustand provozieren, sodass entweder die nächsten Wahlen ausfallen oder es halt irgendeinen dummen Grund gibt, warum das Wahlergebnis ja sowieso nicht akzeptiert werden.
Ja, aber das ist ja nur eine temporäre, es wäre dann höchstens eine Verschiebung.
Ich meine, wie lange haben Länder, so du führst einen Ausnahmezustand ein, ich meine, war es in Deutschland anders, als die Nazis die Macht ergriffen haben?
Muss ich mal überlegen. Also es gab auf jeden Fall, die Nazis haben ja im Endeffekt ja nie die Mehrheit gewonnen, sondern die sind ja so mit 30% eingezogen 1933, haben sich dann mit dem von Papen zusammengetan. Und ich weiß nicht, ob dann auch gleich 33 das, also dann gab es ja den Reichstagsbrand und ich glaube, genau. Nach dem Reichstagsbrand kam das Ermächtigungsgesetz, wo sie dann Hitler zum Führer ernannt haben, der halt so Kanzler und Präsident in einer Person ist oder so.
Zündest den Kongress an, sagst, das war Antifa. Ich meine, du brauchst ja nicht mal das Playbook zu ändern. Also ich halte das für und im Zweifelsfall halt.
Also Capitol Hill wird jetzt als nächstes brennen.
Also ich sag nicht, dass es automatisch passiert, aber es ist eine Befürchtung, dass ich halte es mittlerweile für durchaus realistisch, dass die nächsten Wahlen, dass einfach keine freien Wahlen in den USA mehr geben können, sofern in die vorherigen Wahlen noch unfreier als die vorherigen Wahlen. Und dass das irgendwann alles, ja, dass das dann halt ein faschistisches Regime ist, was halt jeden Widerstand einfach unterdrückt unter der Begründung. Und ich meine, das macht Trump eigentlich schon seit Wochen jetzt inzwischen. Ich meine, der hat einen Zaun ums Weiße Haus bauen lassen, das ist verbarrikadiert. Der hat schon da diese Paramilitärs, da waren sie noch eine kleinere Gruppe, hat er Demonstranten zusammenschlagen lassen. Er hat ich sehe nicht, dass er vorhat, das einzustellen. Und entweder das eskaliert irgendwann nochmal so, dass es Oder entweder greift, also ich weiß nicht, wie zum Beispiel das Militär sich im Zweifelsfall stellen wird, ob die nicht irgendwann vielleicht sagen würden, also, uns reicht's jetzt. Wobei ich auch nicht weiß, wie die stehen, ob sich da genügend Leute finden würden oder ob die es nicht eigentlich so ein, ich meine, Militär sind jetzt die Leute, ist die Zahl der Leute, die Faschismus ganz geil finden, jetzt sicherlich auch nicht null. Und
erfahrungsgemäß nicht, nee.
Und ist das bei der amerikanischen Armee vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil die relativ.
Die ist wahrscheinlich nicht so schlimm wie die Bundeswehr, aber.
Weil die noch relativ divers sind, einfach dadurch, dass viele arme Leute zur Armee gehen. Aber ich halte das Ganze jetzt, also so dieses, dass es da zum Bürgerkrieg kommen wird, und zwar, glaube ich, nicht, weil hier Trumps Fußvolk irgendwie auf die Barrikaden geht, sondern
was ich zum Beispiel interessant
finde,
Putsch
von oben halte ich für durchaus möglich.
Ja, also klar, also sowas finde ich auch interessant, aber ich glaube, man darf diese ganzen Hillbillies und mit ihren Waffenschränken auch nicht unterschätzen.
Ja.
Also hast du ja gesehen, irgendwie diese ganzen Demos, die tauchen da auf und die stellen sich dann eine Reihe irgendwie alle bewaffnet bis an die Zähne, ja, und lassen dann halt irgendwie die Demo an sich vorbei marschieren.
Klar.
Und der Punkt ist, wenn du dir mal, ich habe da letztens einen schönen Artikel darüber gelesen, wie im Endeffekt da jetzt sozusagen so ein Mythos um die Antifa gesponnen wird. Ne? Also das ist wirklich krass.
Das ist ja, aber das wird ja hier so gnadenlos übernommen. Das ist ja hier ist ja plötzlich Antifa auch eine Terrororganisation, die quasi alle Ebenen.
Ja. Also es gibt ja sozusagen ständig irgendwelche Gerüchte, dass wohl die Antifa auf jetzt in dein Dorf kommt, ja, oder in deine kleine Stadt oder so. Und dann wird dann halt sozusagen in so Facebook-Gruppen, dann wird sich dann organisiert und eine Bürgerwehr organisiert, damit diese angeblichen Antifa-Invasoren sozusagen abzuschweren. Das sind alles komplette Gerüchte, das stimmt überhaupt nicht, ja. So, also es gibt natürlich Antifa-Gruppen in bestimmten
Busse mit genau. Buslinien und dass die jetzt deswegen die Autobahn abgesperrt werden. Also
gibt natürlich, ich glaub, vor allem in größeren Städten gibt es natürlich so Antifa-Gruppen, ja, die halt irgendwie dann irgendwie lokal organisiert sind. Aber es gibt ja keine Antifa-Organisation, die jetzt irgendwie rumfährt und irgendwie in irgendwelchen.
Ich glaube, in Chicago haben die wirklich die Autobahn dicht machen lassen, weil jetzt ja die Antifa-Busse kommen, die unsere Stadt stürmen wollen.
Also das ist durchgeknallt. Und du musst diesen Wahnsinn, den musst du halt einfach mit in Account nehmen, ja.
Aber ist der so viel kleiner hier, dieser Wahnsinn?
Und dazu diesen ganzen QAnon-Quatsch, ja. Das ist, also dieser QAnon-Kram, ne, der macht mir wirklich, wirklich Angst, weil das ist lange, lange, lange aus einer normalen Verschwörungstheorie lange herausgewachsen. Das ist erstens so riesig, so von der Anhängergeschar, und das ist auch nicht einfach nur eine Verschwörungstheorie, sondern das ist ja im Endeffekt ein Multiplayer-Online-Game, ja, wo Hunderttausende von Leuten sozusagen in so einer Art Schnitzeljagd, Verschwörungstheorie-Schnitzeljagd, jeden Tag wieder auf neue Hinweise lauern, ja, und so auf die neuen Prophezeiungen des Coups. Also es hat alle Elemente einer neuen Religion im Endeffekt.
Ja, das habe ich schon an einigen Stellen gelesen, dass quasi QAnon wird eine Sekte werden, eine moderne.
Sekte ist es schon, also ich glaube, das wird eine richtige Religion.
Und neulich habe ich noch irgendwo gelesen, QAnon ist, wenn 4chan die Boomer trollt, über sehr lange Zeit. Und aber ja, das ist. Also hier dieses ganze QAnon.
Das ist halt die Frage, ne? Also es ist ja auch eine Frage schon seit es QAnon gibt, ne? Also inwieweit ist das halt alles nur Trollerei oder ist das oder ist da jemand, der das kontrolliert, weil er da irgendwie was mit erreichen will, oder ist das einfach so zufällig eine Gruppe von Leuten, die das irgendwie steuert, oder
also wer das steuert? Zumindest zu einem Zeitpunkt wusste man das mal sehr genau. Ist natürlich die Frage, inwiefern die das steuern. Also es gab halt, da gab es halt, gibt es halt sehr, sehr glasklare Beweise, dass halt, man kennt die Namen der Leute. Das sind halt irgendwelche YouTuber, die verdienen sich daran doof und dämlich und leben davon. Und ob da jetzt noch irgendwelche sinisteren Sachen da hinter stecken, weiß man natürlich nicht.
YouTuber, aber das hat ja alles auf 8chan angefangen eigentlich, ne? Oder sogar auf 4chan sogar.
Aber das ist zum Beispiel, da haben wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Es gibt da, frag mich nicht nach den Details, aber es gab halt, irgendeiner von denen hat mal einen Livestream gemacht Und man sieht halt, wie er wie sozusagen, ja, und wir warten jetzt auf den nächsten Drop von dem und dem.
Q-Drop heißt
das. Den nächsten Q-Drop, genau. Und dann
Q halt.
Ja. Und dann kommt halt der nächste Drop, aber von seiner Adresse, also von seinem Absender sozusagen. Mhm. Und dann löscht er den schnell und dann kommt er direkt danach und man sieht halt und es gibt einen Livestream, da sieht man halt, wie er irgendwie in den User-Settings von Q drin ist und dann schnell das Fenster zumacht, dann das nächste Fenster auf und solche Sachen. Also das ist
also okay, aber das heißt, dass der Typ dann auf jeden Fall mit drinsteckt, ne? Aber ich glaube ja, dass es halt nicht einfach einer ist.
Klar, aber das ist eine Gruppe von Leuten, das gingen sie auch von aus, aber das weiß man natürlich nicht, ob es immer noch so ist. Ich meine, das kann sich ja auch jederzeit ändern und ich glaube, das hat ja auch eine Eigendynamik. Also ja, die könnten sich alle ja morgen hinstellen und könnten klar nachweisen, guck mal, wir waren das und wir haben euch die ganze Zeit verarscht und ihnen würde einfach keiner glauben.
Nee, das hat eine eigene Dynamik.
Das ist ja unstoppbar, das ganze Ding. Aber hier dieser Adolf Hildmann, der ist ja
Adolf Hildmann, gut, ja.
Der ist ja, ich bin jetzt nicht der Erste, der dieses Wortspiel macht. Das ist ja genauso ein Irrer. Und das ist halt, ich
Attila, der Hunden-Hildmann.
Ja, Und dieses QAnon, das scheint ja auch zumindest wenn man so auf Twitter.
Doch in Deutschland auf jeden Fall.
Dieses WW1 WGA, where we go one, we go all.
Ja, ja.
Das ist ja so dieser QAnon-Spruch und sowas. Das sieht man ja auch massenhaft in Deutschland. Neulich gab es irgendwie, dass der Polizei-Union-Chef von New York hat irgendwie ein Interview gegeben mit irgendjemandem im Hintergrund und dann stand irgendwie auf dem Regal eine QAnon-Tasse und so. Also,
echt, ja? Ja. Es gibt ja auch jetzt mittlerweile, ich glaube, es sind insgesamt 12 Kandidaten für alle möglichen Ämter, die ganz offen QAnon-Anhänger sind, die für die Republikanische Partei. Die sind jetzt nicht, das sind jetzt noch keine eingeschworenen Leute, aber die sind jetzt so für den Kongress, haben die sich sozusagen.
Schon Kongress oder noch darunter eben?
Ich glaube, für den Kongress irgendwo in Stellung gebracht. Also so in den Vorwahlen ist noch nicht klar, dass die überhaupt sozusagen Kandidaten werden.
Aber irgendeiner, das ist die neue Tea Party, ein bisschen.
Ja, es ist so.
Die werden, ja klar.
Die total durchgeknallte Tea Party auf jeden Fall. Es ist schon, also das sind alles so Sachen. Ich sag mal so, ich kann das total nachvollziehen, ne? Also ich hatte diese Art von News-Depression, nenne ich es mal, ja, die hat
halt ganz, gar nicht so lange Zeit.
Hatte ich ja so, vor allem auch 2016 hatte ich die halt stark. Ich glaube, ich habe mich momentan an den Level an Wahnsinn so gewöhnt, ja. Es ist sozusagen ja auch mal so ein Anpassungsprozess, ja. Ich glaube, man fährt da, also jedenfalls habe ich das so erlebt, ja. Man muss sich an den Wahnsinn der Welt erst einmal wieder gewöhnen, an das Level an Wahnsinn, weil man halt das Gefühl hat, also wenn man halt vorher sozusagen, also was eigentlich ja passiert ist, das eigene Weltbild bricht zusammen, weil man halt vorher gedacht hat, dass die Menschen.
Oh, ich mach mal kurz deinen Mobilfunk aus und deinem Telefon. Wer auch immer mich anrufen will, kann das jetzt gerade nicht tun. Oh, war es vielleicht mein Telefon? Dann mache ich nochmal bei meinem Telefon auch noch aus. Aber es lädt eigentlich da hinten, das kann eigentlich gar nicht sein. Naja.
Ja, also ich habe immer das Gefühl, dass halt so eine Depression auch immer mit so einem Weltbildkollaps zusammenhängt. Und jetzt kommt das wieder hier. Also ich bin jetzt hier auf Flugmodus oder was, ja.
Warte mal, hä? Ich habe den Button eigentlich. Wieso bin ich. Achso, ich bin noch am WLAN über Telekom verbunden, müsste ich sagen.
Ich bin aber jetzt bin ich im Flugmodus. Das kann ich gar nicht in Flugmodus
gucken. Ich habe nur einfach nur mobile. Vielleicht, wenn man mobile Daten ausschaltet, dass dann wirklich, dass das Telefon. Ah ja, dann bleibt der Telefonmodus.
Geht es auf GSM wahrscheinlich, schaltet er dann sogar.
Nee, dann kann man wahrscheinlich einfach nicht. Dann kann man nur noch telefonieren und nicht mehr, keine Daten mehr übertragen. Das heißt, genau. Das heißt ja auch mobile Daten. Würde auch Sinn machen, wenn man da noch telefonieren kann. Ich habe das jetzt einfach. Ich dachte, das bedeutet immer, das schaltet das Modem ab und.
Ja, egal.
Ach, ich komme mit diesem modernen
Schalter. Vor allem die Fragmente kommen ja vom GSM.
Genau, das kommt vom GSM.
Ja, egal. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Genau, also so Depressionen und ich bin momentan der Level an Wahnsinn, der mich umgibt, der ist zwar durchaus immer noch erschreckend und erschreckt mich trotzdem jeden Tag weiter, aber ich bin noch nicht an so einer Schwelle, wo ich wieder alles rekonfigurieren muss.
Ja. Also. Also bei mir ist es so gerade so dieses Closing in von außen. Ich finde so dieses, wie die Chinesen gerade Hongkong platt machen oder platt
noch
gemacht haben.
Noch krasser ist Xinjiang, ne? Xinjiang. Hast du diese Bilder gesehen von dieser Drohne?
Ja. Boah, wie die gerade einen Holocaust 9 an einer muslimischen Minderheit oder an, oder ja,
also sie haben ja keine Gaskammern da, ne? Also es ist immer ein bisschen ruhig
noch
bleiben, das ist
naja, Leute mit über den Kopf gezogenen oder also so wie die da saßen, die hatten alle Beutel über dem Kopf, oder?
Nee, die hatten keine Beutel über dem Kopf.
Aber
die hatten kahl geschorene Haare so, ja?
Okay.
Also es gibt diesen Spruch vom kulturellen Holocaust, weil halt ja da tatsächlich sozusagen auch das erklärte Ziel ist, ja eigentlich sozusagen die kulturellen Eigenheiten der Uiguren dort platt zu machen.
Ja.
Und jegliche Form von kultureller Identitätssichtbarmachung wird dort ja geahndet. Das ist ja sozusagen so das Regime dort. Und insofern kann man vielleicht sagen, kultureller Holocaust, aber ich wäre sehr vorsichtig, sozusagen das jetzt mit dem Holocaust gleichzusetzen.
Ja,
weil
also es ist noch nicht da, das stimmt. Aber
also da habe ich eher noch Angst, dass das in Indien passiert, ne? Weil dort halt wirklich wirklich Leute am Start sind mit, also der Modi, der ist halt wirklich ein richtiger Rechtsradikaler einfach, ne? Mhm. Das ist ein richtiger Rechtsradikaler, der sozusagen mit einer rechtsradikalen Partei, die sich nach eigenen Angaben an Hitler orientiert, sozusagen mit der ist er sozusagen an die Macht gekommen. Und der hat auch schon vor ein paar Monaten schon angefangen, Lager zu bauen. Auch vor allem für muslimische Bevölkerung.
Die dann teilweise selber ihre eigenen Lager bauen müssen.
Genau, ja. Und dem würde ich das eher zutrauen, dass er halt wirklich so weit geht, einen Holocaust zu machen. Die chinesische Partei ist nicht, also erstens wäre mir neu, dass die chinesische Partei jetzt eine klare rassistische Linie hat?
Naja, also sowas wie Zwangssterilisation und sowas und Abtreibung bei Frauen durchführen gegen deren Willen und sowas.
Ja.
Das machen sie schon.
Ich glaube schon, dass sie eine rassistische Politik betreiben, ne? Aber das
und wenn du eine halt Kultur ausrotten willst, dann, wir haben's ja, du hast es ja gerade sehr, sehr anschaulich erzählt, dann musst du halt die Menschen, die diese Kultur in sich tragen, das ist ja quasi Teil ihrer DNA, dann musst du halt die ausrotten. Das ist wahrscheinlich einfach. Und
ja, das ist halt der Unterschied. Also es ist eben nicht Teil der DNA, das ist sozusagen kulturell, es ist Teil der Kultur. Und
ja, aber die Kultur trägt sich halt weiter.
Man muss auch dazu sagen, dass die chinesische kommunistische Partei ist halt nicht sie ist heterogen, ja. Und es gibt auch innerhalb der chinesischen kommunistischen Partei schon immer auch eine Opposition gegen die Lager in Xinjiang, und zwar schon von Anfang an. Und ich sag mal so, auch Xi Jinping kann nicht einfach durchregieren, so, ja. Sondern das ist schon, die kommunistische Partei ist natürlich keine Demokratie und es gibt keine solche offiziellen
Checks and Balances. Der muss auch seine Macht absichern, klar.
Aber ich sag mal so, ich sehe bei der chinesischen Partei definitiv noch ein gewisses Maß an Rationalität und Pluralität in der Führung, die ich jetzt, sage ich mal, wo ich jetzt sagen würde, das heißt nicht, dass alles super ist, was sie machen. Natürlich, ich bin gegen die meiste Politik von denen, aber ich würde ihnen keinen Holocaust zutrauen. Das ist eigentlich, was ich sagen.
Ich glaube, ein Genozid kann eine sehr rationale Entscheidung sein.
Also ich traue es ihnen nicht zu.
Also ich glaube, also das ist, also ja, das werden wir sehen, aber auf jeden Fall, also ich finde diese Ruchlosigkeit und diese Bulldozerhaftigkeit, mit der die ihre Interessen durchsetzen, und das ist ja auch durchaus und Geschick. Also das muss man ja auch sagen. Es ist ja auch alles. Und
aber schau mal, ne? Also schau doch mal einfach jetzt die ganzen Demonstrationen in Hongkong und die Polizeigewalt in Hongkong, die es auch gab, ja?
Ja.
Nimm das doch mal und vergleich es einfach mal direkt mit dem, was wir in den USA gerade sehen. Und dann wirst du feststellen, dass die Polizei in Hongkong wahnsinnig viel vorsichtiger und nachsichtiger mit den Demonstranten umgeht als zum Beispiel die US-Polizei.
Hm.
Also, und das finde ich auch immer so interessant. Ich habe natürlich die Hongkong-Proteste auch immer mitverfolgt, ja. Aber, und natürlich ist das trotzdem skandalös, was dort alles passiert, ja. Und natürlich war das trotzdem krass, was dort passierte. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn man das mit vielen, vielen westlichen Protest- und Riot-Geschichten vergleicht, war das relativ moderat.
Ich glaube, die spielen. Also mein Eindruck ist, dass die mehr auf Zeit spielen. Die wissen einfach, dass sie den längeren Atem haben und die wissen, und die haben halt auch eine gewisse Erfahrung damit und die können das auch. Die Leute haben offensichtlich auch eine vernünftige, in Anführungsstrichen, also eine Ausbildung entsprechend. Denn in den USA, da ist das ja jetzt reine, also wie gesagt, das ist irgendwelche Border Patrol wahrscheinlich oder sowas und die haben halt noch nie irgendwie ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber gestanden. Und haben es wahrscheinlich auch sonst eher mit irgendwelchen ausgelaugten Flüchtlingen zu tun, die es mit Mühe und Not an die Grenze schaffen und nicht mehr viel Widerstand leisten und im Wesentlichen sich abführen lassen oder sowas. Und ich finde das ja auch, das ist ja auch, also zum einen, glaube ich, wollen sie die Eskalation der Lage in den USA, also sie wollen diese drastischen Bilder, aber wenn du tatsächlich eine Stadt beruhigen willst, dann ist das ja das absolut Dümmste, was du machen kannst.
Hm.
Und ich finde das ja hier in Deutschland, finde ich das ja sehr spannend, wie zum Beispiel hier die Berliner Polizei. Ich finde, man sieht immer bei den ersten Maikrawalle, es ist ja mittlerweile eine erfolgreiche Testreihe. Da
ist ja praktisch nicht mehr.
Da ist ja alles mal, naja, jetzt gibt es mal wieder nicht. Ich wette, sobald wieder die CDU an der Macht ist, wird es wieder Maikrawalle geben. Weil dann ist halt wieder ein CDU-Innenminister dran und zum einen sind wahrscheinlich auch die Demonstranten dann gegen CDU-Innenminister, haben sie dann weniger Respekt. Aber zum anderen glaube ich auch, dass halt der CDU-Innenminister eher sagt, naja, drückt mal ein bisschen auf die Tube hier gegen diese Radikalen, wohingegen wir im Augenblick eine linke Regierung haben, die eher sympathisiert mit denen und darum kann man da halt vernünftig drauf eingehen. Vielleicht flauen die natürlich auch mal irgendwann komplett ab, diese erste Maikrawalle. Aber es gibt auf jeden Fall in Berlin eine große Erfahrung mit diesen Krawallen, weil die halt, konntest die Uhr nachstellen, jedes Jahr stattgefunden haben. Und dann konnte man sehen, was einige Taktiken so ausrichten und was andere machen. Und in den USA habe ich das Gefühl, existiert damit generell wenig Erfahrung. Und ich glaube, das Selbstverständnis der Polizei, ich glaube das nicht, dass es hier gut ist, alles andere. Ich glaube, es ist hier sehr schlecht, aber in den USA ist es nochmal deutlich schlimmer. Und
Vor allem deine ganze Antwort ist ja seit Jahren immer nur weiter militarisieren, militarisieren, militarisieren. Ne? Also,
genau.
Und so sehen die Polizisten da ja auch aus. Sie sehen also nicht nur diese DHS-Leute, sondern natürlich auch schon die lokalen Polizeien. Die laufen ja auch schon rum wie im Krieg. Und was ich aber auf der anderen Seite sehr spannend finde, jetzt gerade zum Beispiel auch in den, jetzt gerade bei diesen Portland-Demonstrationen, wenn du dir die Demonstranten jetzt anschaust, ne, irgendwie auf den Fotos und den Videos, ich habe die ganze Zeit Déjà-vus mit den Hongkong-Protestern.
Total.
Die laufen genauso rum.
Total.
Die haben sich alles abgeguckt.
Total.
Bis ins Detail, ja. Also die haben auch alle Helme, die haben ihre Masken, ihre Gasmasken auf.
Regenschirme.
Die haben Regenschirme, die haben, die übernehmen die Taktiken gegen das CS-Gas und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie, das macht so ein bisschen Spaß zu gucken.
Ich habe heute gehört, wo ein Mitarbeiter des DHS wohl seine Frustration darüber ausgedruckt hat, das hat dann jemand gescreenshottet und auf Twitter verbreitet, dass die Protestierenden ja mit Laubbläsern,
das war auch geil,
das, die Laubbläser, das Tränengas in die Polizei zurückblasen zu der Polizei, also nicht weiter verbreiten, und auch nicht hier machen, um Himmels Willen, wenn hier mal wieder die Polizei wieder Tränengas einsetzt. Und
das ist aber auch schon lange nicht mehr passiert, ne? Wann hatten wir in Deutschland das letzte Mal Tränengas ansetzt? Also ich habe das noch nie gesehen auf einer Demo.
Also war ich mal auf einer Demo, auf der Tränengas eingesetzt worden ist. Also ich weiß, ich war auf Demos, wo, also ich bin selber nie von Tränengas betroffen gewesen, aber ich weiß, ich war in Rostock damals auf dem, was war es, G20, da ist, glaube ich, Tränengas eingesetzt worden. Ja.
In Hamburg wahrscheinlich,
in
auch
Hamburg
zur
auch.
G20, ja.
Und bei einer 1. Mai-Demo bin ich mal rechtzeitig gegangen, bevor es zum Tränen-Einsatz kam. Tränengaseinsatz kam.
Ja.
Aber ja, ich glaube, die Polizei ist da, also ich glaube, die Polizei, also das ist halt, was ich an diesen ganzen, also falls man die glaubt, die Polizei, die hat immer, die Polizei ist ein Player in diesem ganzen Spiel. Und die hat das genauso unter Kontrolle, wie das Ganze endet, wie die Demonstranten. Und
ich hol mal ein Bier.
Hol mal ein Bier, bringst du mir einen mit? Jo. Mit. Und ja, also ich finde das vor allen Dingen so irre, weil auf der einen Seite so sind halt die, wird halt eine Liste, kursiert halt eine Liste der Städte in den USA, in denen das als nächstes passieren könnte. Und mit dabei ist Oakland, das ist die Stadt, wo meine Frau damals gearbeitet hat, als wir, also auf der anderen Bay-Seite, also quasi ein Ort, wo ich einen Bezug zu habe. Und auf der anderen Seite sehe ich halt auch aus San Francisco eine, die Freundin von uns sich ein Elektrofahrrad kauft und mit ihren beiden Kindern jetzt auf ein Elektrofahrrad durch San Francisco fährt, ganz stolz, wie man das jetzt offensichtlich macht. War auch so ein mit hinten zwei Kinder sitzen hintereinander auf dem Elektrorad, also wirklich, wirklich so ein Riesenteil. Der SUV unter den Elektrofahrrädern quasi. Und ich finde das so an dieser ganzen so dieses, wie man, wenn man so ein System kippen sieht, so wenn man sich so fragt, so wie ist das damals im Nationalsozialismus passiert, und was mir jetzt so auffällt an der Situation, wo vielleicht, hoffentlich nicht, aber wie gesagt, ich halte es nicht ausgeschlossen, hier würde ich es noch am wenigsten vermuten, aber einigen Ländern, die vielleicht gerade in den Faschismus kippen, dass das Leben ja nebenbei noch weitergeht. Also man kann ja höchstens sich erlauben, Teilzeit-Antifaschist zu sein, weil hin und wieder muss man ja auch nochmal arbeiten. Und sich ums Kind kümmern und
Max, arbeiten ist Faschismus.
Ja, dann muss ich halt, eine Hälfte des Tages muss ich Faschist sein und die andere Hälfte muss ich dann halt Antifaschist sein. Und am Ende bin ich dann, Also das ist wirklich was mich gerade richtig, richtig mitnimmt.
Ja, und dann kommt noch die ganzen Hintergrundgeschichten dazu, wie zum Beispiel Klimawandel, wo halt auch einfach immer klarer wird, dass wir eigentlich gar keine andere Wahl haben,
als
komplett gegen die Wand zu rennen.
Sibirien steht halt quasi in Flammen schon. Ah, und wie viel? 34 Grad? Absoluter Temperaturrekord, den es da jemals gab?
Ja.
Ja,
das wird jetzt offensichtlich, dass, sag ich mal, die Erderwärmung, natürlich ist die ungleich verteilt und ganz offensichtlich ist sie an den Polen am stärksten, ne? Ist die Erwärmung am stärksten.
Und dadurch kann sich da jetzt, und normalerweise wäre es nicht so ein Drama gewesen, weil die Eisschicht auf dem Nordmeer halt verhindert, dass das Wasser darunter aufwärmen kann, aber diese Eisschicht ist halt weg, darum wärmt jetzt halt dieses Wasser auf. Und dieses sich aufwärmende Wasser wird halt dazu führen, dass noch mehr Eis sich auflöst.
Ja.
Und Und nebenbei ist, ich habe neulich, habe ich über
dann kommt dieser Kipppunkt, ne? Also das heißt jetzt taut sozusagen der Permafrostboden auf, das heißt die ganzen Pflanzen und Tierreste, die da alle sozusagen bisher gefroren drin lagen.
Das ganze Methan wird dann freigesetzt?
Genau, die fangen jetzt an zu gammeln, das heißt das Methan fängt an freigesetzt zu werden und Methan ist 30 mal schlimmer als CO2. Und ja, und das ist dann wieder so ein Kipppunkt. Das ist dann halt sozusagen so eine Feedbackschleife, die dann halt für den Gang gesetzt wird.
Und falls das noch nicht reicht, dann haben wir noch hier Covid, wo wir immer mehr Idioten haben, die einfach sagen,
ach, Covid, stimmt.
Maske will ich nicht. Und was ich auch so krass finde, dass ich wirklich so irre finde, sowas, was ist eigentlich aus diesen Nazis geworden? Was ist aus Volksgesundheit und weiß der Teufel was geworden? Dieser Patriotismus, dieser, ich würde alles für mein Land tun, außer bei Rewe einkaufen, eine Maske tragen. Also das nun wirklich nicht. Also das geht zu weit. Aber ansonsten alles. Und,
naja, das ist doch, die Volksgesundheit, das war ja noch nie Nazi-Ideologie. Nazi-Ideologie, die wollte ja immer sozusagen, also für die war ja die Volksgesundheit gerade erst dadurch gegeben, dass die Schwachen ständig sterben. Die sollen ja sterben. Das ist ja, also,
ja, aber doch nicht, dass die Starken geschwächt werden.
Ja, das gibt's doch gar nicht. Starke werden doch nicht geschwächt. Ja, das, in dieser Ideologie gibt es nicht.
Dass die Schwachen, dann warst du schon die ganze Zeit schwach, nur zu wissen.
Wenn dich etwas schwächt, dann bist du schwach. Ja, dann hast du es auch gar nicht verdient zu leben. Also da gibt es so einen krassen Darwinismus oder so einen krassen, sag ich mal, Pseudo-Darwinismus, der da halt irgendwie, glaube ich, eine Rolle spielt, der dann halt auch verbunden ist mit entsprechenden Männlichkeitsfantasien und so weiter und so fort. Also, und das geht ja auch tief bis, das wird ja auch zum Beispiel dem Boris Johnson nachgesagt, dass er da halt so, also so drauf ist. Weswegen das ist ja auch so eine Schmach war, dass er dann von Covid irgendwie in die Intensivstation
gekriegt wurde. So angeschätzt, aber okay.
Ja. Ja, egal. Auf jeden Fall. Das darf man nicht falsch verstehen. Also Volksgesundheit, gerade ist der Prozess zur Volksgesundheit ist ja wichtig, dass dann eben sozusagen die Schwachen halt ständig sterben. Das ist sozusagen eine Euthanasie oder eine natürliche Auslese, die gehört also da ja dann natürlich dazu.
Bill Gates und George Soros stärken unser Volk gerade, indem sie Covid, das es eigentlich gar nicht gibt.
Kompliziert. Ich glaube, Soros will das Volk schwächen, indem es, keine Ahnung, Bill Gates will das Volk schwächen, indem es an einer Impfung arbeitet, um die Schwachen in der Gesellschaft sozusagen zu erhalten, damit die sich weiter reproduzieren können, damit das Volk dann sozusagen dadurch ausstirbt, weil es halt die Schwachen weiter produziert oder so.
Also ich meine, wenn man ein Patriot ist, dann sollte man doch, also so, wenn man sagt, oh, wir müssen auch mal was für uns tun, dann tu doch mal was für dich. Mach doch hier mal was für uns. Setz mal das. Und das finde ich halt auch so bei, wie gesagt, so bei Trump finde ich das so dämlich. Der hätte einfach hätte der eine MAGA-Maske gemacht.
Max, aber ganz ehrlich, du verstehst den Faschismus nicht.
Ich verstehe ihn,
verstehst das, ihn das, nicht. Du versuchst immer sozusagen irgendwie logisch Dinge herzuleiten.
Ja, vielleicht.
Und so funktioniert der Faschismus nicht. Der Faschismus ist etwas, das kommt aus dem Bauch, das kommt von ganz tief unten. Das muss man fühlen einfach, Max.
Ach so.
Kannst du nicht einfach irgendwie hinargumentieren mit irgendwie, ja, hier Volksgesundheit und wir tun jetzt alle fürs Land und tragen Masken oder sowas. Ja, so funktioniert der funktioniert nicht über den Kopf, ja. Sondern da geht es darum, dass hier, wir sind die Starken, weil, und deswegen kann uns Covid nichts anhaben. Ja? Mhm. Und wenn die ganzen Fakten dagegen sprechen,
dann müssen halt die Fakten falsch sein.
Denn das ist doch völlig egal. Also, Fakten spielen keine Rolle.
Das macht doch
Rolle.
Stärker.
Genau.
Ja, stimmt, das ist ja sowieso bei Verschwörungstheorien so. Dass
das spielt doch gar keine Rolle. Also, man darf gar nicht erst in die Versuchung gelangen, diese Ideologien versuchen rational nachzuvollziehen. Das funktioniert nicht, das wird nicht funktionieren. Kannst du auch mit Kuh sagen,
hätte nicht mal auch irgendwas von dem, was er prophezeit hat, eintreten müssen?
Ja, oder
im Laufe der letzten drei Jahre.
Zum Beispiel, wo wir darüber geredet haben, ja, dass das halt ja irgendwie wahrscheinlich eine amorphe Gruppe ist von Leuten, die halt ständig irgendwelchen Quatsch irgendwo reinpallern, ja. Die werden sich auch die ganze Zeit widersprechen. Aber das tut dem Ganzen überhaupt nicht zur Sache. Das ist völlig
egal. Also zum Beispiel, es gibt Nachweise, dass, genau, das ist auch sowas, und dass halt, kommen ja immer diese, dass ja immer diese Nachrichten, diese Q-Drops halt, so irgendwelche, das ist einfach von der Häufigkeit her, ist das halt einfach ein Typ, jemand, der einfach auf der Tastatur rumklimpert und halt irgendwie so wirklich so eine, ich mache jetzt gerade hier linke Hand runter, rechte Hand runter, so eine Hin- und Herbewegung macht. Und das ist halt so, halt probiert irgendwie random Text zu erzeugen. Und es ist natürlich, wenn du auf eine Tastatur haust, nicht wirklich random, sondern es ist halt, du hast halt bestimmte Tasten, die du häufiger triffst als andere. Und es passt
oder, halt. Oder es ist halt so mit dem Handy hier irgendwie mit dieser, mit der Vorschlagsfunktion einfach immer irgendwie, ne? Irgendwie.
Ja, so ausführliche Texte sind es ja meistens gar nicht, aber.
Ja, genau, aber das reicht ja dann irgendwie so ein Vierzeiler.
Ja, genau, irgendwie sowas. Und das ist, das, ja, das ist. Und wir sind die intelligente Spezies, ja? sagt man so, ja?
Ja. Ja, lass uns doch über was Interessanteres
reden. Vielleicht werden wir alle von, vielleicht
probieren die
Delfine uns ja auszurotten.
Hast du dir diese neue Speech-KI-Geschichte GPT...
Ich hab mich angemeldet, dass ich ja einen Zugang hätte.
Okay.
Hab aber keinen. Hast du?
Nee, habe ich nicht. Ich habe nur ganz viele.
Ich habe auch ganz Texte viele gesehen. Und ich habe heute hier von Marcel Weiß was gesehen, wo jemand das angeblich in Excel eingebaut hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Fake. Und dann halt irgendwie so halt irgendwie eine Tabelle macht mit Einwohnerzahlen von und dann halt US-Staaten und dann nehmen immer die Zahlen und dann füllt er halt Alaska, schreibt er daneben und dann schreibt er schreibt er dann GPT-3 und sagt dann halt, nimm die Werte hier als Ausgangsbasis und tschick, steht da die Zahl drin. Und dann Founding Date, zack, nächste Tabelle von einzelnen Staaten, die Founding Dates rein und dann Alaska 1906. Alaska 1906? Alaska ist 1900, irgendwann in den 50ern, ich weiß nicht, Anfang der 50er ist das ein US-Bundesstaat geworden. Und dann habe ich geguckt, gibt es denn irgendein Datum, was man da, nein, das ist einfach, also es scheint aus so meiner kurzen Wikipedia-Recherche scheint 1906 nichts irgendwie Nennenswertes in Alaska passiert zu sein. Also vielleicht ist diese KI, also entweder ist das ein totaler Fake oder diese KI erzeugt halt einfach, hier ist eine Zahlenreihe zwischen 1850 und 1920, also trage ich hier mal irgendeine Zahl zwischen, so die halt irgendwie halbwegs plausibel aussieht. Und die Einwohnerzahl von Alaska, die war gar nicht so falsch, also die war nicht so weit off wie das jetzt hier. Die war irgendwie, stand drin 600.000 und in Wirklichkeit sind 13.000 oder sowas. Das kann natürlich unterschiedliche Zahlenquellen sein oder sowas.
Aber kann er nicht einfach lernen, sowas in der fucking Wikipedia nachzuschlagen?
Nee, das ist halt bei einer KI, so tickt halt so eine KI nicht oder so eine AI nicht, ne? Das ist halt.
Ich verstehe die AI nicht. Aber ich fand auch zum Beispiel etwas, was mich sehr beeindruckt hat, war jemand, der halt einfach sozusagen eine KI gebaut hat, die sozusagen normalen Text in HTML-Befehle umgesetzt.
Ja, sowas, ne? Davon hat man ein paar Beispiele gesehen.
Genau, das war irgendwie ganz interessant. Das schreibt dann sozusagen so, ja, keine Ahnung, roter Button mit Aufschrift so und so und dann macht er halt einfach eine HTML-Geschichte irgendwie mit etc. Das funktionierte ziemlich gut. Was halt natürlich auch interessant ist, ist, dass halt die ganze dass halt tatsächlich interessante Texte erzeugt werden, ne? Also Texte, die, wo du sie liest und definitiv nicht erstmal auf die Idee kommst, dass das halt irgendwie erzeugt ist.
Ja, aber das gibt's ja schon lange.
Ja, aber nicht in der Qualität, definitiv nicht.
Das ist Sportjournalismus.
Nee.
Ist inzwischen weitgehend automatisiert.
Könnte. Oder
nee, passiert.
Ja, es gibt solche Anwendungen, aber es ist wirklich eine andere Qualität. Also hast du dir die Blogpost dazu mal angeschaut? Also wo halt dann wirklich irgendwie sozusagen juristische Texte generiert werden und
nee, also ich habe mir die Sachen, die aus dem Computerbereich angesehen, die sie da gemacht haben, die habe ich mir angeguckt. Ein paar davon, wo da irgendwelche Leute total beeindruckt waren, als dass das irgendwelchen Quellcode produziert, halt HTML oder halt auch JavaScript Code und sowas. Das jetzt irgendwie KI JavaScript schreiben kann. Ich kann JavaScript schreiben, also das kann wirklich jeder.
Also wenn eine KI jetzt irgendwie
das ist, wenn, so gut ist wie du, wenn dann Vue zufälligerweise auf die Tastatur fällt, dann ist das trotzdem auch valides JavaScript. Also es ist
nee, also ich bin mittlerweile, also ich finde das schon echt beeindruckend, was die da, was da so rauskommt.
Na, nee, da bin ich nämlich noch ein ganzes Stück weit weg, weil da ist nämlich auch eine Menge Confirmation Bias dabei, weil nämlich diese Videos mit diesen Beispielen, die man immer sieht. Ich meine, wie viele Sachen haben die vorher ausprobiert, haben gesagt, ah nee, klappt nicht, ah nee, klappt nicht, ah nicht, klappt nicht, oh, klappt. Und dann haben sie nachher sozusagen, haben die 5 Fälle gemacht, wo irgendwas funktioniert hat und haben dann die 200 Fälle, wo irgendwas nicht funktioniert hat, haben sie einfach weggelassen.
Das ist wohl so die Sache, ja. Aber
teilweise habe ich gesehen, dass gerade an dem Quellcode, dass zum einen, dass der was in der Richtung gemacht hat, was er, also es ist alles schon ziemlich beeindruckend, ohne Frage. Also ich könnte das nicht, um Himmels Willen, das war jetzt, also, aber wo er was in der Richtung gemacht hat, aber eben nicht wirklich das. Und ich habe Sachen gesehen, wo noch jemand dann noch manuell den Quellcode nachkorrigieren musste, damit er dann auch, also nur hier und da ein Semikolon und nur Kleinigkeiten, also es war jetzt auch nicht sonderlich viel. Aber und das ist, und ich glaube, und das mit den juristischen Texten, ich glaube, so eine AI, die ist einfach
nicht nur juristisches, es gibt auch eher philosophisches, es gibt Gedichte, die sie schreiben. Gut, ja, all das gab es auch schon vorher, aber es gibt's wirklich, also man muss schon sagen, die Qualität ist definitiv eine andere. Und ich bin, also nachdem ich das gesehen habe, bin ich mir mittlerweile sicher, dass tatsächlich damit demnächst wissenschaftliche Arbeiten geschrieben werden.
Nein.
Wissenschaftliche Paper und eingereicht werden und dass das echt krass wird für die Universitätssystem.
Also was ich glaube, dass man mit solchen Dingern, dass man noch besser das System with shit flooden kann, halt automatisiert, also irgendwelche Twitter-Bots, die halt irgendwelche plausibel klingenden, aber eigentlich Klar. nicht passenden Sachen oder irgendwie, die muss nicht mal gut sein. Das ist, also ich finde das.
Also was diese Dinger halt richtig gut können, ist halt so Jargon nachmachen.
Ja, ja, genau.
Das ist halt das Gute. Also so, also deswegen funktioniert es, glaube ich, auch bei juristischen Texten gut, weil die Juristen sozusagen auch so einen gewissen Jargon haben, ne? Und wenn man den halt trifft, dann kann man damit Texte generieren, die halt so wirken, als wären sie von Juristen geschrieben.
Genau.
Und das Interessante ist, das ist aber genau das, was halt eine wissenschaftliche Arbeit auch ausmacht, ne? Also auch eine wissenschaftliche Arbeit ist in allererster Linie Jargon. Und deswegen glaube ich halt, dass tatsächlich Academia absolut vulnerable ist gegenüber solchen KI-Attacken. Und das Zweite ist, was ich mir überlegt habe, das wäre die absolut geilste Aktion. Ich weiß gar nicht, ob ich sie hier erzählen soll oder ob ich sie nicht einfach machen soll. Ich habe keine Zeit, sie zu machen. Deswegen will ich andere Leute dazu anstiften, das zu machen, weil es muss gemacht werden eigentlich. Ja, ist nämlich ein Generator zu bauen, der Heidegger-Texte baut, schreibt, ja, weil Heidegger hat auch so einen unglaublich krassen Jargon. Und ich glaube, dass das super gut funktionieren würde mit dieser KI. Und dass man dann ein Dokument fälscht, wo dann plötzlich sozusagen so ein Manuskript auftaucht, ein unpubliziertes Manuskript
Aber das hat vorher schon jemand anders gemacht, das meiste, ne?
Und das macht man, das lässt man dann sozusagen in die Heidegger-Gemeinde irgendwie so ein Dingsen. Mit KI?
Ja, das hat Heidegger gemacht. Wäre doch lustig, wenn der selber seine eigene KI gebaut hätte und dann die Texte damit produziert.
Das wäre in der Tat lustig gewesen. Aber auf jeden Fall, also das finde ich halt wirklich eine geile Trollaktion.
Ja,
also,
ja,
also,
ja, ja.
Also da freue ich mich richtig drauf. Also dass sowas passiert, da bin ich bin mir sicher, dass das passieren wird. Also auf die eine oder andere Weise. Das würde ich so feiern, ehrlich gesagt.
Na, ich finde es das Krasse, wenn man hier dieses, wie heißt das, FaceFop?
Mhm. Also wo die KI Gesichter austauscht.
Genau, wo die KI Gesichter austauscht, dann muss man viele Millionen Stunden irgendwie was rechnen lassen und es kostet alles viel Geld. Neulich habe ich ein Video gesehen.
Muss man stundenlang, es gibt eine App, die das in Sekunden macht.
Ja, aber nee, also gut genug, also dass du irgendwelches Filmmaterial nimmst.
Uh-huh.
Und dann, ach so. die eine
das
Zeit lang
das dann sozusagen in Filmmaterial einrechnet.
Genau. Ja. Und dass das dann hinreichend überzeugend ist. Und dann halt alle Gestiken und alle Mimiken und sowas nachmacht. Und
ja, das ist so, das ist nur ein bisschen, das ist nur, was nicht FaceSwap, als FaceSwap ist diese App, aber
Was du, glaube ich, meinst, ist, oh, scheiße, wie heißt das? Deepfake.
Deepfake, genau. Und das dann halt zu machen. Und ich habe nämlich neulich so ein YouTube-Video gesehen von einem, von so einem Tech-YouTuber, Linus Tech Tips heißt das. Und der hat das, die haben das mit einem Produkt-Review in seinem Stil sozusagen gemacht. Und die haben halt jemand anders quasi seine Sachen einsprechen lassen und haben dann, also ein Schauspieler, beziehungsweise im Endeffekt nicht mal ein Schauspieler, sondern jemand aus seinem Team, und haben dann quasi diesen kompletten Deepfake gemacht mit einem Produktreview. Und dann, ich habe zuerst, und es gibt ein Making-of und es gibt jetzt eigentlich Produktreview, und das Produktreview ist jetzt so, also das ist halt so, du würdest halt, irgendwas ist hier merkwürdig, also das merkst du auch so, quasi sofort. Aber es ist halt wirklich schwer zu pinpointen, was. Und die haben halt dieses ganze Making-of-Video gemacht. Und das Krasse daran ist, am Gesicht hättest du es nicht gemerkt. Also der Teil, den haben sie einfach gut hingekriegt. Da haben sie auch erklärt, warum sie ihn gut hingekriegt haben. Nämlich, weil sie auch sehr ähnlich, sie waren halt im selben Studio. Also der Typ hat sich halt in dasselbe Studio gesetzt, in dem auch der, den sie drauf projiziert haben, sitzen würde. Ich meine, die Lichtverhältnisse identisch. Und dann ist es halt bei solchen Reviews, guckst du sehr oft einfach nur gerade in die Kamera rein. Und das ist natürlich dann auch, also braucht das Gesicht nicht irgendwie so wahnsinnig viel hin und her zu bewegen. Aber die haben dann noch die Stimme synthetisiert. Haben dann irgendwie jemanden drauf angesetzt.
Gibt es ja auch mittlerweile die Fake-Geschichten.
Genau, das ist noch relativ weit weg, aber sozusagen einfach auf eine bestehende Stimme, dessen Stimme drauf.
Ja, gibt doch auch von Adobe, haben die doch schon vor 2 Jahren oder so vorgestellt, wie sie im Endeffekt jeglichen beliebigen Satz in jegliche beliebige Stimme ausdrücken können.
Ja, vielleicht, keine Ahnung, also bei denen war es dann auch, man merkt dann, also ich guck die Sachen von ihm hin und wieder mal, und man merkt halt deutlich, wie der Schauspieler, der unten drunter war, offensichtlich probiert, ihn auch teilweise zu imitieren und dabei übertreibt. Das war fast das, was am meisten, also ich glaube, vielleicht, wenn man den Typen selber gar nicht kennen würde, würde man es vielleicht noch weniger bemerken. Und dann hast du es halt hier und da bemerkt. Und sie haben dann auch so, was sind die Probleme? Und es war unfassbar viel Arbeit und so, und es war auch tierisch schwer für die. Aber es ist jetzt, aber das ist menschlich machbar. Und an dem Punkt sind wir jetzt halt. Also wir sind jetzt nicht nur irgendwelche Hacker mit gigantisch viel Rechenleistung, sondern auch, okay, die sind auch Hacker mit gigantisch viel Rechenleistung, aber sozusagen, dass die Technologie ist wesentlich greifbarer geworden, als sie noch vor ein paar Jahren war. Und ja, also das geht immer weiter. Also das ist, ich glaube nicht, oder ich schließe aus, dass es jetzt irgendwann sozusagen dann diese GPT-3 oder wie auch immer da dieser Algorithmus heißt, der unterliegt halt relativ simplen Regeln im Endeffekt. Und
es gibt ja echt einige Leute, die jetzt hier schon wieder von AGI träumen, also von Artificial General Intelligence.
Weit sind wir davon weg. Weit. Aber ich finde es, was so geht in dem ganzen Bereich und was so auch so, also ich habe so das Gefühl, dass die Leute keine Ahnung haben, wie weit so dieses ML-Zeug in ihrem Alltag einfach drin ist, wie weit das einfach, also wie halt sowohl die Sprachsynthese als auch die Sprachausgabe, mit der dein jeweiliger Computerassistent redet, eine unterschiedlich gute AI ist, dass halt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine AI deine Fotos in deiner Kamera aufhübscht.
Das ist auch echt so eine krasse Sache, die, glaube ich, die meisten überhaupt nicht bewusst ist, wie viel automatisierte Bild-AI in den normalen Fotos, Alltagsfotos und Videos irgendwie unterwegs ist.
Genau.
Das ist so krass eigentlich, ne? Weil wenn du, ich glaube, das haben wir auch alle verdrängt, ne? Aber als irgendwie Handykameras noch neu waren, wie scheiße die Fotos alle aussahen. Also nicht nur, weil das irgendwie geringere Auflösung war, sondern und die Chips vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut sind, sondern
die Optiken und, also das ist schon alles dramatisch besser
geworden. Genau, also auch von der Optik her ist es besser geworden, klar, keine Frage. Aber ich glaube tatsächlich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, warum die Bilder heute alle geiler geiler aussehen, ist tatsächlich auch diese ganze automatisierte Bildverarbeitung.
Ja, klar, das sowieso, aber eben auch tatsächlich AI. Also, dass dann irgendwelche Systeme erkennen, ha, da sind Menschen im Bild, da sind Katzen im Bild, da ist das und das im Bild. Die AI-gesteuerte Batterie, also das halt, wann wird dein Telefon geweckt, wann wirst du, was zeigt dir Hey Siri an auf deinem iPhone, so, das sind, da stecken teilweise bessere, ich meine, moderne iPhones haben einen separaten, also nicht einen separaten, sondern auf dem System on a Chip ist ein eigener Prozessor nur für ML drauf, um das möglichst schnell ausführen zu können. So wichtig wird es mittlerweile gehalten. Das fand ich nämlich als bei der ganzen Debatte um die Corona-App, fand ich das ganz interessant, dass da auch einige Leute, die ich jetzt durchaus ein gewisses technisches Verständnis suche, ja, aber wir können doch, sowas wie so eine Corona-App, das können wir doch nicht mit KI machen. Das ist doch, ne, so, ja, was glaubst du denn, wie so ein Telefon abschätzt per Bluetooth, wie weit das andere Telefon entfernt ist? Das wird mit ziemlicher Sicherheit auch irgendein Machine Learning Algorithmus sein, der da drin steckt. Oder
ist das so? In der API, also arbeitet die API da mit Machine Learning? Weil der Punkt ist natürlich, dass das natürlich auch Android-Funktionen, dass Android das auch implementiert, ne? Also
Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich halte es für absolut plausibel, dass du halt einfach.
Die Abstandsmessung soll ja übrigens immer noch scheiße sein, ne? Also.
Ja, aber dass du halt so eine Abstandsmessung machst, indem du einfach, okay, wir machen jetzt so und so viele tausend Testreihen damit und wissen es dann genau und dann schmeißen wir einen Algorithmus drauf, lassen den ein bisschen lernen und dann, weil du musst ja auch, also zum Beispiel, was überhaupt nicht funktioniert mit hier WatchOS mit der aktuellen Beta-Version, also auf der Uhr, ich zeige gerade auf diese Apple Watch, die hat jetzt, haben sie ja groß vorgestellt, so eine Handwascherkennung, dass man dann auch wirklich seine 20 Sekunden.
Das fand ich so ein bisschen albern, ehrlich gesagt.
Ja, ich find's, machen sich halt, keine Ahnung, ob es albern ist oder nicht, aber das ist so eine ML-Anwendung oder eben, dass deine Uhr anhand, in welche Richtung wird sie gerade geschüttelt sozusagen, erkennt und aus deinem Puls und sowas heraus, welche Sportart.
Ob du dir gerade einen runterholst.
Ja, dann halt andere Hand nehmen. Obwohl, dann merkst du es wahrscheinlich am Puls oder sowas, ich habe keine Ahnung. das ist so diese ganzen, das ist so ein ganz, das machst du mit ML und das so Bilderkennung ist schon vor Jahren, das war, als ich noch bei Instagram war, was jetzt 2015 oder sowas war, vielleicht, ja, 2015, da war das quasi fast durch das Thema. Da war das, wo man sich dann immer fragt, warum ist es dann immer noch so schwer, Spam zu erkennen und vor allen Dingen Spammer. Aber
das funktioniert doch eigentlich auch ganz gut. Also jedenfalls mit meinem Gmail.
Da funktioniert es ganz gut. Auf Instagram, ich habe mal einen ungefilterten Stream gesehen, das war nicht schön. 80% der Sachen, die auf, oder irgendwie sowas in dem Dreh, was auf Instagram hochgeladen wird, das war damals Porn.
Echt?
Was komplett automatisiert.
80%
Porn? Irgendwie sowas, also es ist wirklich absurde Summe. Wir haben mal so in so einem War Room hatten wir mal einen Bildschirm mit dem ungefilterten Stream laufen und der musste innerhalb kürzester Zeit abgeschaltet werden, weil da so Hardcore-Zeugs durchgegangen ist, dass also
Mitarbeiter verstört wurden.
Das Mitarbeiter, ja, also wirklich so, also es war wohl, ich war nicht dabei, aber es war wohl in einem Gespräch, so einer stand halt, weißt du, einer mit dem Rücken zum Bildschirm, der andere und der musste sich wohl wirklich so wegdrehen und dann war, okay, jetzt. Und also es ist und ja, auch diese ganzen Sachen, die im Augenblick die manuellen Filterer noch machen, die werden auch irgendwann komplett wegautomatisiert sein. Das ist so diese Bilder, die wir nicht hier haben wollen, komplett automatisiert. Ich würde mich nicht wundern, wenn das jetzt schon zum Großteil über solche Algorithmen passiert. Also das sind nicht mehr irgendwie die Algorithmen dahinter sind schon lange nicht mehr irgendwie, da sitzt die jemand und also es gibt da erstaunlich, also zum Beispiel irgendwie ein Gesicht zu erkennen, das kann man über 3 Pixel erstaunlich gut machen, und da muss man irgendwie Helligkeitswerte zwischen denen berechnen oder sowas. Da habe ich irgendwann mal ein sehr spannendes Video drüber gesehen. Also da gibt's erstaunlich clevere Algorithmen, die total wenig CPU brauchen und trotzdem erstaunlich zuverlässig. So, damit konnten schon in den 90ern irgendwelche Kameras so Smile-Erkennung haben und sowas.
Alleine irgendwie nur die Augenabstand zum Nasenabstand, zum Mundabstand. Ich meine, alleine durch diese drei Parameter kannst du ja wahrscheinlich schon fast
jeden erkennen. Aber dafür müsstest du, dieser Gesichtserkennung hat keine Gesichter erkannt, sondern er hat erkannt, dass da ein Gesicht ist. Also er konnte nicht unterscheiden. Okay. Und das konnten die wirklich, das ist ganz merkwürdig, indem man irgendwie den Helligkeitsverlauf zwischen zwei fast beliebigen Punkten im Gesicht berechnet und dann hat man ein Gesicht erkannt oder sowas. Also, bizarrste Sache. Ich kann garantiert jemand besser erklären als ich. Offensichtlich, weil ich kann es gar nicht erklären. aber
müsste ich einfach nochmal anschauen. Das
müsste ich mir nochmal anschauen im Zweifelsfall. Vielleicht auch mal nachprogrammieren. Aber das ist, da wird wesentlich mehr mittlerweile mit Machine Learning gemacht, als man glaubt. Und das ist, wird nach und nach. Wobei ich habe noch nie was mit Machine Learning gemacht. Und wenn ich mal andere was mit Machine Learning, also jetzt nicht im Facebook-Kontext, sondern im anderen Kontext habe ich mal jemanden gesehen, wo sie dann so einen Mathematikstudenten dran gesetzt haben, so als der ist unser Data Scientist, der baut jetzt hier mal die AI und wo ich dann gesagt habe, ja okay, das will ich auch noch hinkriegen. Also hier mal so den Pandas-Kurs mir angucken und danach irgendwelche Formeln probieren rein, da vielleicht würde ich sogar besser hinkriegen als du.
Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so wahnsinnig schwer,
ist es nicht
irgendwie Sachen rauszumachen.
Also das ist eine Menge Erfahrung, also inzwischen gibt es da sehr, sehr viel Erfahrung da drin.
Genau, ja.
Aber im Wesentlichen, du setzt halt, und die Software dahinter ist auch nicht wirklich, das ist keine Magie, da gibt's kostenlose Online-Tutorials von Google und Konsorten, wie man TensorFlow und weiß der Teufel was nutzt, und dann kriegt man das alles einmal aufgesetzt und dann ist das auch im Wesentlichen auch eine Menge rumprobieren, weil es halt noch gar nicht, und halt ein Gefühl dafür kriegen, weil es ist halt keine Wissenschaft in dem Sinne von, also es ist halt nicht so, dass es so lange, dass ein klares Richtig und Falsch gibt. Das ist ja bei Softwareentwicklung, ansonsten gibt es ja sehr lange ein klares Richtig und Falsch. Sondern es ist halt eine Menge Erfahrungswerte und damit rumspielen. Und so, aber du musst trotzdem wissen, was in dem Fall dann war, wir wollten Gesichter erkennen und wollten aus den Gesichtern dann sollten Empfehlungen generiert werden und dafür musste unter anderem die Haarfarbe ermittelt werden und es hat halt von den Lichtverhältnissen, er hat halt irgendwie dann in den Haaren irgendwas gemessen. Ja, und wenn es halt ein bisschen dunkler ist, dann sind deine Haare plötzlich deutlich dunkler und sowas. Und hat das überhaupt vorne und hinten nicht funktioniert. Ich bezweifle, dass es irgendwann am Ende funktioniert hat. Das habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Aber insofern, man kann da auch sehr, sehr viel falsch machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie mal einen Abend hinsetzt und man wird es schon hinbekommen. Aber ich kann mir schon, es gibt und diese AI, über die wir davon, diese GPT-3, die wird auch es werden einfach sehr komplexe Filter, die hintereinander geschaltet werden, sein und neuronale Netze.
Ist jetzt natürlich auch noch relativ neu und ich bin noch mal gespannt, was da noch für Sachen rausgeholt werden, weil ich finde das schon sehr, sehr beachtlich, was die jetzt sozusagen gleich in der Anfangszeit alles so an Sachen machen. Eventuell ist dann natürlich auch irgendwie, eventuell kommt er auch gar nicht mehr, aber es kann natürlich sein, dass halt, sobald die Leute dann nochmal, die Feinheiten dieser KI nochmal ein bisschen besser verstehen, dass dann nochmal interessantere Sachen rausgeholt werden. Also ich glaube, das ist schon ganz spannend.
Also ich glaube
natürlich auch nicht, also man muss da eben, was ich halt mir da überlegt habe, ist, dass ich habe mich ja auch ziemlich viel mit so Sprache auseinandergesetzt und mit Sprachphilosophie und wie funktioniert Sprache überhaupt. Und was ich dabei interessant finde, ist, dass das hast du ja schon eigentlich auch schon angedeutet, irgendwie, dass halt eine ganze Menge Confirmation Bias dabei ist. Ne? Das heißt also, du erwartest, also wenn du einen Text liest, ja, dann erwartest du auch immer schon etwas Intelligentes. Dann erwartest du auch schon mal sozusagen einen Sinn in dem Text, sobald du anfängst zu lesen. Also wir sind alle gutmütige Leser, ja. Wir projizieren immer schon Sinn in den Text rein, selbst wenn da gar keiner ist. Das ist übrigens ja auch der Grund, warum QAnon so populär ist. Und weil du wahrscheinlich irgendwie nur auf die Tastatur fallen musst und schon haben die
QAnon. Wir wollen die Muster erkennen.
Ja, genau. Wir wollen die Muster erkennen. Und deswegen tun wir es auch. Und deswegen sind wir immer gutmütige Leser. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass natürlich diese KI eben trainiert ist an Texten und Texte. Ich meine, die einfachste Sprach-KI ist ja die Markov-Kette, ne? Also die halt einfach nichts anderes tut, als aus statistisch gewonnenen Daten einfach nur Worte aneinander reiht, ja, weil sie weiß, irgendwie nach dem und dem Wort kommt häufig dies und dies Wort, deswegen packe ich das einfach mal dahinter, ja. Also sozusagen so ganz dummer Statistik-Algorithmus, ja. Der dann halt sozusagen auch schon eine ganze Menge, sag ich mal, durchaus lesbare Texte manchmal produziert. Sagen wir mal zu 70% lesbare Texte, ja. Also wirklich so ein richtig stumpf-dummer Algorithmus wie Markov-Kette kann schon einen 70% funktionierenden Text. Und dann muss man sich nur mal überlegen, wie wenig, daran betrachtet, muss man schon sagen, sind wir eigentlich gar nicht so weit, ja.
Yeah.
Müssten wir eigentlich schon viel, viel weiter sein, ja. Wenn schon so ein dummer Algorithmus wie Markov-Kette schon sowas produziert, dann sind jetzt so die nächsten 20%, und wir sind jetzt vielleicht so bei 90% irgendwie interessante Texte, die da jetzt rauskommen, ist das ja eigentlich gar nicht so wahnsinniger Fortschritt. Ich weiß nicht, von wann ist Markov? Ich glaube, das ist so 70er Jahre oder was, keine Ahnung. Irgendwie, wann die ersten Markov-Ketten-Simulatoren gebaut wurden. Auf jeden Fall schon sehr, sehr früh.
Ja. Yeah.
Weil es ja auch kein Aufwand, ne? Aber auf jeden Fall, was ich daran interessant finde, ist halt, dass das natürlich aber auch bedeutet, dass die eigentliche Intelligenz ja in der Sprache steckt. Das heißt also, in den Texten, die schon sozusagen geschrieben worden sind, ist diese Intelligenz sozusagen gespeichert und wird halt von diesen ganzen Machine Learning Algorithmus Verfahren dann halt sozusagen nur inkorporiert, ne? Also sozusagen zu einer Art von, ich würde sagen, zu einer Art von, ja, Habitus verarbeitet, ne? Also sozusagen so zu so einer Art von Verhalten, also irgendwie aus den statistischen Zusammenhängen bereits geschriebener Texte werden sozusagen Verhaltensweisen eigentlich abgeleitet. Und was dieser Algorithmus dann ja ist eigentlich nur tut, ist halt, okay, sozusagen Menschen, die Sprache benutzen, haben sich in der Vergangenheit so und so verhalten, wenn bestimmte Satzkonstruktionen passieren, also versuche ich mich ähnlich zu verhalten, ja. So eine Art Mimetik, also man versucht sozusagen ein Verhalten nachzuahmen, das erlernt worden ist. Und das ist eben genau das, was ich vorhin meinte mit dem Jargon, ne? Jargon ist ja nichts anderes als eine Art von antrainiertem Sprachverhalten, ja.
Yeah.
Das heißt also irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Arten von Fremdwörtern zu verwenden, bestimmte Arten von Satzkonstruktionen zu verwenden und so weiter. Also das ist, und deswegen ist das halt, ist diese KI halt einfach so stark in Jargon. Und weil Jargon aber wiederum in unserem Wertesystem so stark mit Status verknüpft ist, ne? Also das ist im akademischen Bereich wahrscheinlich nochmal stärker als in allen anderen so, ja.
Das glaube halt, ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist in jedem Bereich so.
Klar, natürlich. Also das hat ja irgendwie der Bourdieu auch schon in den 50er Jahren alles untersucht, dass halt sozusagen die Arten und Weisen, wie wir uns verhalten und vor allem auch sprachlich verhalten, wie wir sprechen und so weiter und so fort, dass das halt alles sozusagen immer so einen Status mittransportiert, dass das, was er eben Habitus nennt.
Kannst du bestimmt noch an die IT-Crowd-Folge erinnern, wo sie die Fußballfans simuliert haben, mit dem sie oh, Arsenal had a really Status. Oh, yeah, let's have a beer.
Ja, genau. Genau. Und das Interessante finde ich jetzt halt eben, und das war, wo ich eigentlich hinaus wollte bei dieser KI-Debatte, ist, sobald dieser Jargon, ja, und diese verschiedenen Jargons,
yeah,
sozusagen jetzt so leicht berechenbar werden,
yeah,
entzaubern die sich ja auch total.
Ja? Müssen sich im Zweifelsfall anpassen.
Genau. Also das heißt also, im Endeffekt wird sozusagen dieses Statussignal, das mit dem Jargon einhergeht, ja, wird ja eigentlich durch die KI entwertet. Weil plötzlich, wenn du es generieren kannst, wenn du es sozusagen automatisieren kannst, ja, dann ist es ja gar kein Distinktionsmerkmal mehr.
Ja, ja, wir müssen jetzt irgendwie lernen, eine Kultur zu entwickeln, in der wir Signale haben an unser Gegenüber, was vielleicht virtuell ist, dass wir wirklich Menschen sind und keine KI.
Ja, genau.
Also wir müssen es irgendwie schaffen, uns von einer...
Und deswegen sehe ich ja auch tatsächlich Akademie so ein Problem, weil vielleicht wird jetzt noch nicht irgendwie Akademie mit KI-Texten geflattert, aber spätestens bei GP3, Generation GPT. 4, ja, wird das definitiv der Fall sein. Ja, also da... weil eben genau dieser akademische Jargon, der ist halt wunderbar der ist wunderbar berechenbar, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und deswegen, also momentan kostet, keine Ahnung, eine Doktorarbeit, dir schreiben zu lassen von einem Ghostwriter, kostet, keine Ahnung, 15.000 Euro oder was.
Was, ja, so teuer?
Ich glaube, es geht billiger.
Keine Ahnung, vielleicht ist es auch vielleicht billiger, ja, aber stell dir jetzt einfach mal vor, der Typ kann jetzt einfach sagen, okay, ich kann jetzt zumindest so 50% der Arbeit jetzt auch einfach im Algorithmus schreiben lassen. Ja?
Yeah.
Brauche ich ja nur noch 50% des Geldes abziehen sozusagen. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, schon das wird, schon eine 50% Doktorarbeitsleistung durch so eine KI würde ja schon zu einer Halbierung des Preises führen, was wiederum sozusagen den Markt vergrößern würde, was ja auch schon zu einem Flooding kommen würde, ja, führen würde, dass halt irgendwie plötzlich alle anfangen, wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben, um den Status von einem Doktor zu bekommen oder was, ja. Und ich meine, Gutenberg ist ja durch die ganzen CSU-Heinis da mit ihren komischen Doktorarbeiten. Das ist ja, ich meine, da sieht man doch, dass da einfach ein Markt dafür ist, ja. Und ob du jetzt irgendwie einen komischen Hulli-Dulli dir irgendwie eine Doktorarbeit schreiben lässt, der dann halt irgendwie irgendwelche Quatsch-Besinnungsaufsätze da einreicht, oder ob du es eine KI machen lässt, ist, glaube ich, ehrlich gesagt kein großer Unterschied. Wirklich kein großer Unterschied.
Ich glaube, okay, es hängt jetzt vielleicht.
Ich glaube wirklich, also zum Beispiel die Doktorarbeit von Andy Scheuer, ja,
yeah.
Die ist so banal, ja. Ich glaube, hättest du sie von dem aktuellen Algorithmus da beschreiben hättest, die wäre besser geworden.
Okay.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Hast du die Doktorarbeit
noch? Nein, ich habe die nicht selber gelesen, ich hab nur eine Rezension, so ein Text in der Welt war schön, der hat das schön runtergemacht. Aber ja, egal, auf jeden Fall, was ich sagen will, dass...
Mit anderen Worten, hätte er sagen, siehst du, der hat nicht die 15.000 Euro gezahlt, der hat 300 gezahlt, hat auch gereicht.
Er hat es auch an einer Prager Universität abgegeben, weil er in Bayreuth abgelehnt worden ist oder sowas, keine Ahnung. Es war dann auch noch irgendwie sowas. Andi Scheuer hat, nachdem das irgendwie alles sozusagen medial verarbeitet worden ist, hat er halt gesagt, ja, ich werde auch meinen Doktortitel nicht mehr öffentlich tragen.
Okay.
Das sind solche, Dünnbrettbohrer, diese ganzen Vollidioten. Nein, das ist so unfassbar. Na egal, auf jeden Fall, aber das ist, was du meintest, dass wir neue Signale brauchen. Ne? Also das glaube ich auch. Also dass man plötzlich...
Na und die Signale müssen sich dann auch immer wieder neu anpassen, weil die KI wird ja auch dazu lernen.
Ja.
Wird ja auch diese neuen Sachen dann wieder lernen.
Aber der derzeitige Akademia ist ja halt trainiert auf Jargon.
Ja.
Ja. Und das heißt mit anderen Worten, du musst jetzt erstmal warten, bis diese Generation alle abgetreten ist. Dann kannst du überhaupt neue Erkennungsmuster überhaupt etablieren. Und dann.
Naja, worin halt KIs im Augenblick gut sind, ist Imitation. Das heißt, und das wird jetzt für die Wissenschaft echt hart werden.
Originäre Gedanken.
Man muss plötzlich originäre Gedanken.
Genau. Das muss ja das eigentliche Signal sein. Das musste ja eigentlich von Anfang an
immer sein. Das sollte eigentlich auch schon jetzt der Fall sein, aber ist es nicht.
Sollte schon immer das Signal sein, sind originäre Gedanken, ja. Und, aber dazu sind ja die meisten, also wenn das Kriterium wäre, dann müsstest du jetzt wahrscheinlich schon Akademie dicht machen.
Weißt du, was passiert? Diese AIs, die werden einfach verboten. Also die wird es natürlich immer noch geben, weil die kann man nicht verbieten, aber die werden halt einfach innerhalb des akademischen Zirkels, werden die einfach als zu böse erklärt.
Ja.
Und wenn man tut einfach so, als gäbe es das nicht, und dann wird man einfach noch eine Weile da vor die Augen verschließen.
Glaub mir, Max, ich bin mir sicher, Akademie ist doomed. Wenn nicht irgendwie, wirklich, ich glaube es wirklich.
Also,
wenn ich jetzt, dann in, keine Ahnung, in spätestens 10 Jahren. Aber ich glaube, es ist jetzt schon der Fall. Ich glaube, in den nächsten zwei Jahren werden wir einen werden wir eine, wird sich Academia bis auf die Knochen blamieren, weil es, glaube ich, etliche KI-generierte wissenschaftliche Arbeiten gibt, Paper, die durch. Wir hatten ja diese ganzen Geschichten.
Außer man ignoriert es.
Und vor allem auch natürlich auch Sozial- und Geisteswissenschaften. Ne?
Also, ja, ja.
Du hast halt in den Naturwissenschaften hast du immer noch so Experimente und musst immer noch irgendwie Studien nachweisen.
Und es muss irgendwie plausibel sein oder irgendwie sowas und man muss es nachrechnen können, genau, und sowas. Ja. Daran sind die halt nicht sonderlich gut. Aber klar, irgendwelche wohlklingenden Sätze runterzuschreiben. Ich meine, es ist ja. Ich will jetzt das nicht mal abwertend meinen, weil es ist ja hinter diesen wohlklingenden Sätzen kann ja tatsächlich ein schwer zu entdeckender Gedanke stecken und den muss man erstmal finden und wenn man diese Zeit mal rein investiert hat, selbst wenn man mitkriegt, na,
das ja, ist aber niemand traut, das ist ja so ein bisschen auch dieser des Kaisers neue Kleider-Effekt, ja?
Ja.
Wenn du etwas halt so kommt, ich finde ganz ehrlich, ne, also das ist meine persönliche Meinung, wahrscheinlich werden mich ganz viele Heidegger-Jünger damit irgendwie töten, aber ich glaube tatsächlich, dass Heideggers gesamte Karriere darauf beruht, dass niemand ihn verstanden hat. Aber alle,
weil es auch nichts zu verstehen gibt wahrscheinlich.
Aber
vielleicht.
Aber alle irgendwie so getan haben, als ob das total Sinn macht, was er da sagt, weil niemand sich die Blöße geben wollte.
Aber das ist doch 80% der Kultur besteht doch genau daraus, dass das im Nachhinein zurecht interpretiert wird.
Ja, natürlich, ja klar.
Genau. Also insofern, warum denn
nicht? Deswegen will ich auch diese.
Ich meine, Q,
deswegen
wie gesagt, wir haben über Q geredet.
Genau, deswegen will ich, dass Heidegger-Texte, dass da jetzt dieses Heidegger-Manuskript auftaucht, das verschollen, ja?
In dem jetzt. Weißt du, gerade jetzt findet jemand in seinem Keller, also beim Hören dieses Podcasts findet jemand ein echtes. Also, Mist, das glaubt mir keiner. Scheiße.
Ich gehe nochmal Bier holen. Noch.
Jetzt muss ich erstmal. Ne, ja, okay, hol du Bier, dann kannst du ja dein Bier aufmachen, danach muss ich mal kurz auf Klo. Ach ja, mit genug Alkohol. Ha, hätte das geahnt, Alkohol ist die Lösung und schon sieht die Welt viel besser aus. Ein Hund. Ja. Also ich bin bei diesem ganzen. Ich kenne mich mit denen auch nicht wirklich gut aus und ich bin auch sehr beeindruckt, was da geht. Ich gucke auch so gerade im Simulationsbereich ist das zum Beispiel auch so physikalische Simulation oder sowas, gerade wo man es nicht so, also für Spiele zum Beispiel, Wasser simulieren für Spiele und sowas. Das kann eine AI. Ein ML-Algorithmus oft viel, 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 viel besser. Also so, dass halt mit einem normalen Spiele-PC kriegst du maximal ein Frame pro Sekunde hin, wenn du es vernünftig berechnen lässt. Und wenn du dann eine ML verwendest, dann hast du plötzlich deine flüssigen 60 oder meinetwegen auch 120 Frames pro Sekunde oder sowas. Und das ist dann alles nicht super exakt, aber es ist halt good enough für ein Computerspiel. Und in dem Bereich gibt es da schon echt unfassbar beeindruckende Sachen. Aber ich glaube, man muss auch immer wissen, wo es aufhört. Oder zumindest und bisher, also ich kenne zum Beispiel, kennt ja wahrscheinlich alle diese Webseite, This is not a person, wo man geht drauf und dann wird halt eine Person, ein Foto von einer Person generiert. Und wenn man Reload macht, dann wird halt das nächste Person, also jedes Mal, wenn man Reload macht, wird ein neues Foto von einer Person generiert. Und dann sieht man halt nach relativ, und das sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Also diese Fotos sehen sehr, sehr realistisch aus. Man sieht dann irgendwann, dass im Hintergrund ist ein bisschen merkwürdig und sowas. Manche stimmen nicht, manche sind auch einfach ziemlich gut und ich glaube, auf sehr, sehr viele davon würde man komplett reinfallen und würde sie für ein totales Foto halten. Wenn man aber hinreichend viele von diesen Fotos sieht, sieht man, dass die Augen und die Mitte des Schneidezahns, also die Lücke zwischen den beiden vorderen Schneidezähnen, immer an exakt der gleichen Stelle ist bei diesen ganzen Fotos. This is not a person, ne? Kennst du diese Webseite?
Nee.
Kennst du das?
Also doch, warte mal, doch, diese Generierung,
genau,
die generierten, ja. Gesichter, ja. Und die haben alle was gemeinsam, oder was?
Die Augen, die Mitte der Pupille und quasi der mittlere, hier, der Funk zwischen den beiden Schneidezähnen ist immer an einer identischen Stelle.
Okay, interessant.
Aber die haben dann irgendwann mal, also ich weiß nicht, ob vielleicht ist das jetzt auch schon die zweite Generation, die verbessern natürlich dann diese Algorithmen. Das heißt, diese Erkennungsmerkmale, die man auf einem Bild hat, die man dann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hat, hat man dann plötzlich irgendwann nicht mehr.
Ey, was zum Fick, ne? Stell dir mal vor, du verliebst dich dann in eine dieser Personen.
Ich auch gedacht, klick.
Oh, fuck.
Oh, die Liebe, mein Reload. Oh,
Mist. Oh nein, die gibt's gar nicht.
Ja, aber falls man irgendwie Profilbilder braucht für irgendwie Fake-Avatare, die man nicht so leicht auf irgendeiner Suchmaschine findet oder sowas, hingehen, runterladen, bis der Arzt kommt.
Ja, fuck, ne? Ja, jetzt bin ich in der seltenen Situation, dass ich jetzt mal die Hörer-Crowd unterhalten muss, während Max weg ist. Weil Max normalerweise hat ja irgendwie eine Blase so groß wie Berlin, in der praktisch unendlich viel Urin sich aufhalten kann. Und jedenfalls aus meiner Sicht ist das so. Ihr würdet wahrscheinlich widersprechen. Wie auch immer, ist auch egal. Ich habe jedenfalls mir diese KI-Geschichten angeschaut und ja, ich bin einigermaßen, also ich bin sozusagen schon beeindruckt im Sinne von, ja, das ist ein qualitativer Sprung. Aber ich bin eben nicht so beeindruckt wie, glaube ich, manche Techies, wo ich immer das Gefühl habe, dass die dann halt, dass die halt sich zu wenig mit tatsächlich der Funktion und der Logik von Sprache auseinandergesetzt haben. Also man kann eben die vermeintliche Geistesleistung, die dann eben in so einem Jargon steckt, halt auch, glaube ich, leichter durchschauen, wenn man versteht, wie Sprache funktioniert, wie sie sozusagen psychologisch funktioniert beim jeweiligen Rezipienten, wenn man funktioniert, wie sie kulturell funktioniert im Sinne von ja, Reproduktion von Strukturen, was wir meinten, irgendwie Pfadabhängigkeiten und so weiter und so fort. Also wenn man all diese Mechanismen von Sprache einmal verstanden hat, dann ist man, glaube ich, weniger beeindruckt von der Intelligenz. Und das ist, glaube ich, der Fall. Ich bin nicht so beeindruckt von der Intelligenz, aber ich bin beeindruckt von der Simulation von Intelligenz. Ja? Wobei man natürlich auch mal vorsichtig sein muss, insofern man das unterscheiden können muss. Ne? Also jeder, der sich schon mal ein bisschen auch philosophisch mit KI beschäftigt hat, ist ja mal so auf das chinesische Zimmer gekommen. Das ist so ein Gedankenexperiment, bei dem so die Prämisse gestellt wird, dass es sozusagen es ein Zimmer gibt, in dem jemand ist, der Zugang hat zu einer zu einem umfangreichen Wörterbuch und dem man einfach sozusagen einen Text unter die Tür durchschieben kann und der übersetzt einem das irgendwie ins Chinesische oder man gibt ihm chinesische Texte und übersetzt das eins ins Englische oder in Deutsch oder wie auch immer. Und aber er kann eigentlich gar kein Chinesisch oder kann gar kein Deutsch oder so etwas, sondern er geht eigentlich nur so sehr, sehr mechanisch vor und übersetzt das sozusagen anhand der Bibliothek, die ihm zur Verfügung steht, übersetzt er das halt ohne wirklich zu verstehen, was er da tut, ja. Und das ist sozusagen das Experiment des, kennst du das chinesische Zimmer?
Nee, aber ich glaube, ich bin jetzt, stecke jetzt relativ weit drin, ne? Okay.
Das Gedankenexperiment. Und im Endeffekt wollte man mit diesem Gedankenexperiment immer auch beweisen, dass der Computer nicht zu intelligenzfähig ist.
Okay.
Weil das ist das, was der Computer tut. Das ist sozusagen einfach nur mechanische Symboloperation, ja. Und solange es mechanische Symboloperationen gibt, ist das sozusagen das Argument, ist das ja kein wirkliches Verständnis und wenn es kein wirkliches Verständnis ist, ist es sozusagen auch keine Intelligenz.
Mhm.
Nun ist es natürlich so, dass Intelligenz ein sowieso, sag ich mal, unterdefinierter Begriff ist, den man, glaube ich, in jeweils die eigene Richtung lenken kann. Und ich finde die philosophische Frage überhaupt nicht beantwortet, ob eine hinreichende Simulation von Intelligenz überhaupt unterscheidbar ist und überhaupt einen Unterschied macht zu einer Intelligenz. Ja? Denn wenn ich mir eben anschaue, was wir so tun, also wir Menschen,
ja,
dann ist es ja eigentlich auch die ganze Zeit, dass wir nur versuchen, Intelligenz zu simulieren. Ja? Wenn man es mal genau nimmt.
Na, irgendwann kommt dann vielleicht mal. Also das ist tatsächlich die Frage, die ich mir vorhin gestellt habe. Ich beobachte gerade Kolja dabei, also nicht in dieser Sekunde, aber Intelligenz zu simulieren. Der lernt gerade lesen und hat das halt so ein bisschen.
Das ist sowieso ganz spannend. Ich würde nur gerne auch mal ein Kind kriegen, um einfach zu gucken, wie diese ganzen kognitiven Prozesse sich so.
Total. Das ist super spannend. Ich habe schon die Testreihe Super Mario beibringen. Das ist ja mittlerweile. Der ist noch nicht besser als ich. Ich kann ihn immer noch schlagen, weil ich habe noch ein mathematisches Grundverständnis, was mir dabei hilft, die optimalen Kurven zu finden. Besser als ihm. Aber der ist sehr, sehr gut geworden in Mario Kart.
Hast du ihm schon mal versucht, die Ideallinie zu erklären?
Ich habe ihm schon mal probiert, die Ideallinie zu erklären. Im Augenblick ist er einfach zu gelangweilt und lässt sich dann, weil ich damit irgendwann angefangen habe, es war dann halt so, es gibt halt bei Mario Kart gibt es so eine Steuerungshilfe. Und er ist ewig lange mit dieser Steuerungshilfe gefahren und am Anfang war es halt immer so, dass ich immer relativ weit vorne war und er war immer sehr, sehr weit hinten. Dann habe ich angefangen, ihm so ein bisschen den Weg freizuschießen, auch von hinten und sowas. Und
Papa schießt den Weg frei.
Genau. Und dann ist er immer besser geworden und irgendwann war er mit dieser Steuerung, war er dann sehr, sehr gut, also quasi fast unschlagbar. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, dass ich die halt nicht verwende, diese Automaten, und dass es damit schwerer ist. Und dann hat er sich damit am Anfang ein bisschen schwer getan, hat er die dann auch ausgeschaltet und wollte ihn auch. Und jetzt ist er so bald nah dran und jetzt findet er so das Gewinnen so langweilig, dass er, und ich habe mich dann wieder in der Zeit, als er dann quasi ohne diese Steuerung gelernt hat, habe ich mich dann auch mit Absicht zurückfallen lassen, weil was man ja auch so einem Kind beibringen muss, ist ja verlieren. Aber das wird man in kleinen Dosen tun, weil wenn er die ganze Zeit nur verliert, dann ist auch nicht gut.
Ja, früher, man ist auch als junger Mensch nicht sehr frustrationstolerant.
Das ist halt krass, das merkst du halt deutlich, wie halt jedes kleine Gefühl ist die Welt.
Ja.
Und ihm fehlt halt komplett jegliche Einordnung on the scale of things.
Ich denke ja von über kleinen Kindern, die halt irgendwie, keine Ahnung, mal hinfallen und dann ist, keine Ahnung, Weltuntergang. Ne?
Genau. Oder, ja, genau, solche Sachen. Und hinfallen ist ja wenigstens noch ein Grund, aber eben Lolli weg oder irgendwie, oder irgendwas nicht haben dürfen oder irgendwie, ja, egal. Und Kolja lernt gerade quasi lesen, das ist sehr spannend, das zu sehen, weil am Anfang hat er halt die einzelnen Buchstaben, die kann er jetzt schon eine ganze Weile und so. Ich fand es sehr lustig, wie er am Anfang mit Zahlen Probleme hatte. 56 hat er dann öfters mal 65 genannt und so eine Sachen. Also das heißt quasi, man muss ja immer, man liest ja bei zweistelligen Zahlen im Deutschen quasi von hinten.
Das ist auch immer, es ist auch ein Mindfuck. Ne?
Ja, es ist auch. Das Englische ist ja wesentlich angenehmer. Ich glaube, Französisch muss da ganz furchtbar drin sein. Ja. Und
stimmt, Französisch ist nochmal schlimmer. Ich glaube, da haben sie sogar bei den Hundertern, ist das noch irgendwie.
Das ist irgendwie so ein 16er-System oder irgendwie so. Ja, es basiert nicht auf dem Dezimalsystem.
Ich habe es auch mal gelernt und ich habe gedacht, das war einer der Gründe, warum ich gedacht habe, Französisch, nein.
Die werden
nicht. Also, ich werd mich damit nicht ernsthaft beschäftigen. Das hat keinen Sinn. Das hat es nicht verdient, das System.
Und vorhin hat er auf dem Glas, auf dem Pesto-Glas hat er Basilikum gelesen, habe ich noch ein Video gemacht, will ich noch an die Verwandtschaft schicken. Wie er dann so B, A, Bar und so, am Anfang hat er halt einfach nur die Buchstaben aufgezählt und darum komme ich jetzt auch drauf, auf dieses Imitieren. Und dann haben wir halt Bar, also hätten wir es gesagt und jetzt kriegt er das halt selber hin und dann kriegt er halt auch das Wort zusammen und so. Und das dauert alles noch ein bisschen, aber das ist ja logisch, am Anfang dauert das halt alles ein bisschen. Was ich eigentlich lustiger finde, ist, wie er langsam anfängt, Humor zu entwickeln. Das wäre mal lustig, ob man eine KI auf Humor trainiert kriegt, auf Witz sozusagen, so eine KI dann. Also wie er zum Beispiel, dass er irgendwie
hat er mich immer wieder gefragt, wie alt bist du? Und dann musste ich halt 41. Dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr, einfach zu antworten. Dann habe ich halt irgendwelchen Blödsinn geantwortet. Und jetzt will er, dass ich auch immer irgendwelchen Blödsinn antworte. Wesentlich angenehmer das Spiel, weil man braucht nicht viel nachdenken. Man fragt ihn einfach die ganze Zeit, wie alt bist du? Wie alt bist du? Und er muss sich halt irgendwas ausdenken.
Was wenn du mal nichts hast, willst du das Humormodul wieder deinstallieren?
Na, irgendwann wird es hoffentlich mal gut.
aber zum Lesen nochmal.
Aber worin er unfassbar gut ist, im Namen ausdenken.
Okay.
Und ich glaube, das sind alle Kinder sind sehr, sehr gut im Namen ausdenken, weil die halt einfach den ersten Gedanken, der ihnen durch den Kopf schießt, bla, rauspusten. Und das sind Kuscheltiere. So, teilweise haben wir den ja Namen gegeben, noch für, weil er damals noch so klein war und sowas. Und teilweise hat er die geändert. Und sein Tiger, der heißt Tildi. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich finde das einen großartigen Namen. Und
Tilly.
Tildi.
Tildi.
Tildi. Ist eine Tigerin offensichtlich, oder ist eine Tigerin, so. Und er ist ziemlich gut darin, sich irgendwelche so.
Achtet er auf Diversity bei seinen Kuscheltieren?
Sorry. Ja. Ja. Neulich habe ich mit ihm, haben wir geguckt hier, The Good Dinosaur, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein Pixar-Film. Ein komplett unbekannter, auf Deutsch heißt der und Spot. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der andere. Also geht um das Universum, in dem das Ganze spielt, ist eins, in dem der Komet, der die Dinosaurier ausgerottet hat, haarscharf vorbeigeflogen ist. Und quasi Menschen und Saurier gleichzeitig existieren. Und
also es ist sozusagen, sie haben eine weitere 65 Millionen Jahre hinzubekommen.
Genau. Die Dinosaurier sind im Wesentlichen alle amerikanische Redneck-Klischees.
Okay.
Arlo und Spot heißt das, glaube ich, so. Und also Arlo ist der Dinosaurier und das ist halt der schwache Dinosaurier, der von zu Hause weggeht oder nicht weggeht, sondern entführt, also wegkommt durch einen Unstand und wieder nach Hause.
Damals muss. Als Kind habe ich in einem Land vor unserer Zeit gesehen. Das war aber noch kein 3D-Pixar, sondern das war so Zeichentrick. Aber es war schon ein ziemlich guter Dinosaurier-Anime-Kram.
Also was das ist halt, der lernt dann auf seinem Weg halt, lernt er Spot kennen. Und Spot ist halt ein Mensch. Und ist aber halt eher so ein Hund. Also es ist auch sehr lustig, wie es
ein Mensch, aber eher ein Hund.
Nee, also er ist ein Mensch, aber er hat so
ein Möter, ein Mensch halb Köter.
Genau, er hat so mehr die Rolle eines Hundes. Also die Menschen sind halt nicht irgendwelche, also fährt halt nicht im Auto vor, sondern ist halt so ein Urmensch mehr oder weniger. Mhm. Und halt sehr, sehr agil. Also man sieht diesen kleinen Affen schon an, dass aus dem mal was werden könnte. Aber es ist, ich glaube, sie hatten auch das große Problem, dass der Dino halt nicht menschlicher aussehen durfte als der Mensch, aber trotzdem der Dino eigentlich die Menschenrolle hat und so. Also es ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Aber Kolja hat geflennt. Und ich hab auch geflennt, muss ich auch sagen, weil es ist schon teilweise sehr, 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 aber er hat auch an den richtigen Stellen geflennt und so. Also das ist auch, und das finde ich ist gerade so lustig, weil du mit Diversity anfängst. Wir legen ja darauf Wert und Diana sicherlich noch deutlich mehr als ich, dass er halt nicht nur Asterix, also er hat jetzt auch mal Asterix-Hefte, hat er halt in seinem Zimmer liegen gehabt, hat er irgendjemand mal mitgebracht, dann lange. Das findet er natürlich draufhauen und so, findet das. Asterix ist besser gealtert als viele andere Comics, aber auch nicht, also ist auch nicht schadenfrei weggekommen. Am schlimmsten ist, glaube ich, Clever und Smart. Das ist wirklich sowas, wo ich sagen würde.
Das ist echt krass, ne? Aber ich habe das geliebt als Kind.
Ich habe das geliebt als Kind. Ich würde es meinem Kind nicht geben, diese rassistische Kackscheiße. Also es ist echt wirklich
schlimm, ja. Vor allem auch sexistisch auch. Also es ist
garantiert auch massiv sexistisch. Und wobei, das ist bei Asterix jetzt durchaus, also die
da, wenn man sich da mal die Rollenbilder so anguckt.
Rollenbilder sind natürlich auch sehr klar verteilt. Ne?
Ja, das ist schon echt anstrengend. Und jetzt haben wir hier die...
Ja, ich meine, das ist ja auch nicht ganz unrealistisch, weil das spielt ja dann halt auch einfach vor 2000 Jahren oder so, ne?
Ja, wir wissen ja gar nicht, wie es vor 2000 Jahren genau war, ob das nicht jetzt... Ich meine, wie viele... Das finde
ja,
ich...
Ja, man, da weiß man schon eine Menge drüber, also...
über die Zeit weiß man schon eine ganze Menge, aber mehr als man glaubt, ist auch... Also ich weiß zum Beispiel, hat irgendjemand mich mal darauf hingewiesen, oder also nicht mich persönlich, sondern ich habe mal auch so einen Vortrag oder so eine Erzählung darüber... Wird das in diesen, wenn man irgendwo im Museum ist und irgendwas wird über die Uhrzeit dargestellt, so ein Diorama oder irgendwie sowas, wo dann halt
ja,
so,
ja.
Die Frauen knien immer. Weil die machen gerade immer irgendwelche Arbeit, die man nur im Knien machen kann, so
ja,
Hausarbeit.
Genau.
Und die Männer stehen immer da. Und
Speer
und sowas. Ja. Und sehr, sehr viel von diesen Sachen.
Warum haben Frauen überhaupt Wadenbeine?
Genau, das war eigentlich evolutionär total unpraktisch. Ja, genau.
Das ist völlige Verschwendung.
Und das ist, und sehr, sehr viel von diesem Bild, das wir von diesen Urmenschen haben, basiert rein auf, dass halt, das war damals halt das Menschenbild, was man, das muss ja damals auch schon so gewesen sein, so, dass man
ja,
halt einfach das übertragen hat.
Nee, das ist ja auch, das ist das Interessante, weil da gibt es ja auch mittlerweile viele, viele Hinweise darauf, dass halt tatsächlich vor der, von dem Neolithikum, also das heißt also vor der Sesshaftigwerdung und Agrarwerdung des Menschen, ne,
ja,
dass Gesellschaften hauptsächlich matriarchalisch und organisiert waren, ja, ne? Und dass es matriarchale Gesellschaften waren. Und das erst sozusagen mit dem Neolithikum das Patriarchat kam. Und da gibt es auch entsprechende Erklärungen dafür. Und das heißt also, auf einmal gibt es sozusagen Grund und Boden, der halt irgendwie sozusagen weitervererbt werden muss. Und da plötzlich wird sozusagen diese Erbschaftsfrage wird halt relevant. Und dann ist es ja so, dass halt tatsächlich die Erblinie von der Frau ist ja immer klar, ne? Also wer wen geboren hat, also wenn also welche Frau wen geboren hat, ist
lässt
sich relativ leicht nachvollziehen. Wer aber wen gezeugt hat, also wer wessen Samen da jetzt sozusagen eine Rolle gespielt hat, das ist ja sozusagen eine ungesicherte Geschichte.
Mehr vom Hörensagen.
Und du kannst eine und solange, sag ich mal, solche Erblinien, ne, irgendwie sozusagen keine Rolle spielen.
War eigentlich lustig, weil so ungesichert ist es nicht, nämlich die Frau weiß es wahrscheinlich in den meisten Fällen doch ziemlich genau, aber der wird dann halt nicht vertraut.
Ja, jein, also
also klar, es kann natürlich sein, dass...
Nein, das ist ja schon so eine Public-Geschichte, wenn du halt schwanger bist sozusagen, ne, irgendwie das kannst du ja nicht verbergen, das kannst du schwer verbergen. Als Frau. Das heißt
ja, aber
also,
die Frau wird wissen, mit wem sie Sex hatte im Zweifelsfall und wird halt, also klar, kann natürlich sein, dass sie mit mehreren Männern Sex
hatte.
Ich glaube
wirklich auch im Matriarchat war das dann nicht so, dass das dann irgendwie so, so monogame Beziehungen gab es dann auch nicht. Ne? Also es ist auch ein bisschen spekulativ, aber auf jeden Fall ist es nicht ganz klar, wer sozusagen die männliche Linie hat.
Ja,
und,
ja.
Aber wenn du dann sozusagen plötzlich Grund und Boden hast, das vererben musst und sozusagen dann halt sozusagen dann eine Linie ziehen musst, dann muss plötzlich sozusagen die Sexualität kontrolliert werden. Du musst sozusagen die Geburtslinie kontrolliert werden. Und das ist so ein bisschen die Theorie, dass da halt irgendwie das Patriarchat herkommt. Ne?
Okay. Ja, ich habe, wenn man an Patriarchat, an sterbendes Patriarchat denkt, dann muss man ja, dann kommt man ja automatisch zu Trump.
Ach, jetzt müssen wir schon über Trump reden.
Ja, was ich ja an dem so es ist ja dieses, hast du wahrscheinlich auch gesehen auf Twitter, dieses Bild von Joe Biden aufgetaucht, was irgendwie ein Wahlkampfmanager von Trump veröffentlicht hat. Das war in dieser ganzen Debatte, dass sich jetzt die Redskins umbenennen, endlich mal. Und das, da hat irgendjemand...
Ich habe es nicht gesehen, was ist mit dem Bild?
Da hat jemand ein Wahlkampfleiter von Trump hat ein Bild von Joe Biden ausgebuddelt, wie er mit seinem Sohn, der halt damals noch ein kleines Kind war, so halt 4, 5,
Hunter Biden oder was?
Genau, so irgendwie bei einem, welche Sportart sind überhaupt die
Redskins?
Die Redskins, ich weiß es nicht mal. Football?
Baseball? Keine Ahnung.
Football, sagen wir mal Football. Ich sag mal Football.
Ja.
nicht Basketball, das wüsste ich. So, und der liegt halt so, und das ist halt...
Eishockey, vielleicht.
Eishockey, könnte auch sein. Und er liegt halt mit seinem Sohn da, und das ist einfach, und das war halt irgendwie so ein Najo Biden, so, und das Kind hat halt einen Redskins-Mütze auf.
Okay.
Und war halt, offensichtlich waren die Fans, und vielleicht war es ein bisschen, war es ein enttäuschender Abend, und er probiert halt damit, Joe Biden eins reinzuwürgen. Und man muss wirklich sagen, so als Vater ist so, also wenn es, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es ein Foto auf diesem Planeten gibt, was Joe Biden gestellt oder nicht gestellt, instant sympathischer macht als dieses Bild. Weil es ist dieses Kind, was einfach sich geborgen fühlt, so ein bisschen müde, es erzählt so eine Geschichte und es ist halt, es zeigt so unfassbar viel Liebe und oder zumindest vorgespielte Liebe. Ich will ja Joe Biden auch nicht, der wird ja sicherlich.
Ich will nicht unterstellen, dass er seine Kinder liebt.
Ich will nicht unterstellen, dass er nicht schon immer Politiker war.
Ja, ich sag mal so, also Hunter Biden ist auf jeden Fall deswegen so, sag ich mal, hatte so eine schwierige Lebenszeit, weil tatsächlich.
Wir haben ja schon darüber geredet, weil er von seinem Vater ja durchaus. So, und was da natürlich noch mit reinkommt, dass natürlich die Leute vermuteten, Moment mal, Joe Biden hatte zwei Söhne und einer von denen ist gestorben. Hast du dich gerade und dann hat dieser Wahlkampfmanager halt noch einen Tweet in der natürlich ist das nicht sein toter Sohn, sondern dieser Crackpot. So, okay, du machst das gerade echt nicht. Also du bist gerade wirklich auf der vollen Arschlochlinie und schaffst es, dich nochmal tiefer in die Arschlochlinie reinzuschieben. Aber was mir in dem Moment aufgefallen ist, ich kann mich nicht erinnern, ein Foto jemals von Trump gesehen zu haben, wo er irgendein Familienmitglied liebevoll.
Ja, komm, also er hat gesagt, er würde mit seiner Tochter schlafen.
Sexuell auf jeden Fall. Und davon habe ich einige im Kopf, wo er so aussieht, als ob er am liebsten gleich...
Ist das keine Liebe, Max?
Als ob er gleich über seine Tochter herfallen würde. Ja. Aber dass einfach ein Bild von Trump, wo er mit irgendeinem Familienmitglied oder mit irgendwem liebevoll einen zärtlichen Umgang hat, ist mir nicht bekannt. Und ich glaube, es existiert nicht.
Da würde ich noch mal eine Sache, über die ich echt gerne noch mal sprechen würde, die Glenn Maxwell.
Ja, okay, ja, warte, aber jetzt möchte jetzt so und ich glaube nämlich, dass das, also das ist was ich natürlich zutiefst ablehne und was wir auch, aber ich glaube, dass das ist was ihn für seine Wähler so attraktiv macht, weil Trump auf eine gewisse Art ist wie ein Filmheld. Und zwar eigentlich wie eine Karikatur von einem Filmhelden. Nämlich diese Filmhelden wie, mich erinnert so ein bisschen an nicht Troy McClure, sondern den James, Schwarzenegger aus den Simpsons. Wie hieß denn der?
Schwarzenegger aus den
Simpsons. Es gab.
Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Also diesen Mucki-Typen.
Diesen Mucki-Typen, genau. Es gibt also, Trump ist halt so dieses, er hat nie Angst, er hat nie Zweifel, er hat nie,
Ich finde es ein interessanter, Zeb Rannigan von Futurama. Hast du Futurama gesehen?
Ja, Zeb Rannigan.
Zeb Rannigan, das war halt dieser Captain, der sich mal für den Allergeilsten hält.
Genau.
Der aber totaler Vollidiot ist.
Also, genau. Und der nur dadurch hin und wieder mal menschlich wird, dass
sein Narzissmus manchmal gebrochen wird.
Dass sein Narzissmus manchmal gebrochen wird. Und Trumps Narzissmus wurde noch nie gebrochen. Und ich.
Das eine Mal, wo er aus der Tulsa.
Ja, da wird er kurz mit.
Aus dem Flugzeug steigt, genau. Mit dieser aufgemachten Watte und wirklich so nachdenklich in die Welt.
Ja, irgendwie ein Stück weit nachdenklich würde ich jetzt, so weit würde ich nicht gehen, aber gebrochen.
Also, ja, fühlt man irgendwie emotional mitgenommen.
Und das ist sowas, wo ich inzwischen glaube, dass das,
dass das auch so ein Grund ist, warum Trump so polarisierend ist, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das einfach sehr, sehr tief ablehnen und ich gehöre definitiv dazu und es gibt, glaube ich, Leute, die das sehr, intuitiv einfach sehr, sehr cool finden und geil und über die Maßen perfekt. Also die finden so, niemals sein eigenes Kind auf den Arm getragen zu haben. Also das, sie würden es vielleicht selber nicht machen. Also ich sage jetzt nicht, dass das automatisch der Fall ist, aber sie finden es irgendwie, dieses Bild von Maskulinität, die keinerlei Liebe empfindet, keinerlei Mitgefühl für irgendjemand anders, keinerlei Zweifel hat, keinerlei Ängste kennt, keinerlei all diese Sachen nicht hat, finden die total attraktiv und toll und beneidenswert. Und während der Rest der Welt sich so denkt, oh Gott, was für eine arme Sau. Und Punkt.
Ja, da ist sicherlich was dran, auf jeden Fall.
Gut. So, du wolltest über Maxine
Gladwell. Genau, Ghislaine Maxwell.
Ne? Ghislaine Maxwell, Maxine.
Okay. Ghislaine Maxwell, also der Epstein-Case, den hat ja bestimmt jeder mitbekommen, ne? Irgendwie, ja. Der Typ hatte im Endeffekt sozusagen eine minderjährigen Vergewaltigungsinsel, auf den er seine reichen Kumpels immer wieder eingeladen hat. Und von diesen reichen Kumpels gehören natürlich fast alle dem amerikanischen Establishment an, auf die eine oder andere Art und Weise. Deswegen, also ich finde diesen ganzen Epstein-Case sowieso total durchgeknallt. Und wenn man überlegen muss, dass halt er das halt über Jahrzehnte gemacht hat, in plain sight. Ja? Also er hat ja nicht nur auf dieser Insel, sondern auch in New York und überall anders irgendwie so Partys gegeben, wo dann halt immer minderjährige Mädels rumgelaufen ist. Und die alle so, ja, und hier, ne, und hier, kommt auch mal her und so weiter und so fort, ja. Also so wirklich sehr, sehr schmierig auf diese Art und Weise. Und da war dann halt einfach seine gesamte High Society einfach am Start. Und da haben die auch drüber geredet. Das war dann immer Thema. Ja, der, das wissen wir schon, ne? Der Epstein, der mag ja junge Mädels ganz gerne, ne? Hat er ja auch einige hier wieder am Start und so. Hahaha. lustig. Tralala, irgendwie. Und niemand fragt sich so, geht das hier eigentlich mit rechten Dingen zu? Oder
die Leute wissen einfach, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht.
Genau, oder man, ja, aber das ist halt, so ist er halt, ne? Irgendwie der Epstein, ja, das ist er halt so. Und, ja, also und dann eben nochmal krasser auf diesen Inseln da, die er da hatte irgendwie und ja, also einfach total krass. Er wurde dann ja, ich glaube, wann war das, 2008 oder so, wurde er auch tatsächlich dann sogar, gab es sogar einen Prozess, der aber ein totaler Witz war, wo dann irgendwie die ganzen Opfer überhaupt nicht gehört worden sind und wo halt sozusagen so eine total nicht milde Strafe. Oder irgendwie so. Nee, er wurde schon verurteilt, aber halt so eine ganz, ganz absurd milden Strafe, wo er irgendwie nur 1,5 Jahre irgendwie im Knast sitzen musste und davon und jeden Tag 12 Stunden Freigang hatte und so Quatsch. Also es war völliger Bullshit, der da irgendwie durchgesetzt worden ist. Und genau, also ja, und das, als es dann halt erst so richtig sozusagen aufgearbeitet wurde oder an die Öffentlichkeit kam oder wirklich angefangen wurde zu, er dann wirklich festgesetzt wurde, hat er sich ja im Gefängnis umgebracht. Ne? Mhm. Da gibt es natürlich entsprechend viele Verschwörungstheorien, die ich in dem Fall, also ich sag mal so, es gibt jetzt keine Verschwörungstheorie, an die ich jetzt konkret glaube, ne? Aber den allgemeinen Zweifel daran, dass Epstein sich umgebracht hat, den teile ich zu einem gewissen Punkt, weil tatsächlich sehr, 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 sehr viele und gleichzeitig auch sehr, 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 Und das gilt tatsächlich über alle Parteigrenzen hinweg. Das ist, es gibt hunderte, wahrscheinlich, wenn nicht tausende von Fotos von Epstein mit Donald Trump.
Das hat irgendwie hier dieser Pinboard-Account, Marcel Schitschitschwitschki, hat getwittert. Es sagt schon viel über ein politisches System aus, wenn sich die Anhänger beider Parteien gegenseitig zuscheißen mit Bildern der jeweiligen anderen Seite, wie sie mit diesem Kinderschänder dasteht.
Ja, klar. Es gibt übrigens einen interessanten Instagram-Account, wo im Endeffekt die nichts anderes machen als irgendwie, Ghislaine Maxwell, also ich komme gleich noch zu ihr. Ich bleibe mal kurz bei Epstein. Ja, auf jeden Fall, also Trump und Epstein waren sehr, sehr eng, wobei Epstein angeblich wohl nicht viel von Trump hielt, aber natürlich war man irgendwie so verbunden und so weiter und so fort. Über die
High Society. Ist das gut, dass er sagt, dass das Gutes oder was Schlechtes über Trump, wenn Epstein nicht so viel von ihm hielt?
Ist
will, man, egal. Will man jemand sein,
ist,
von dem
ist, ist
Epstein
egal.
Hielt?
Ist auch egal. Ist auch egal. Eine andere prominente Figur in dem ganzen Ding ist halt auch Bill Clinton. Und von Bill Clinton ist definitiv belegt, dass Clinton sehr, sehr häufig bei Epstein auf der Kindervergewaltigungsinsel war. Es ist sehr ekelhaft in alle Richtungen. Jetzt kommen wir ganz kurz zu Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell ist in gewisser Hinsicht in diesem ganzen Scheme die Nummer zwei. Sie war sowas wie eine Freundin, Partnerin, Lebensgefährtin, all das von für Epstein. Sie hat selber einen interessanten Background. Sie ist Tochter eines britischen Medienmoguls gewesen, der selber halt so eine Art von Rupert Murdoch war, ja, irgendwie, der halt irgendwie wahnsinnig reich war, wahnsinnig korrupt war, der am Ende sozusagen auch nachgewiesen wurde, dass er halt irgendwie seine eigenen Mitarbeiter die Pensionsfonds gekappt hatte und eigentlich pleite war und so einen ganzen Scheiß.
Die was gekappt
hat? Die Pensionsfonds geplündert. Ach,
Pensionsfonds,
hat.
Ja.
Und der dann irgendwie auch auf mysteriöse Umstände in den 80er, ich glaube Ende der 80er Jahre umgekommen ist. Und Ghislaine Maxwell ist halt so eine von seinen Töchtern gewesen, die sozusagen in Prunk und Gloria aufgewachsen ist und die dann aber auch nach dem Tod ihres Vaters halt sehr, sehr enge Kontakte in die englische High Society hatte. So, und Epstein, der halt so eine Art, eigentlich so eine Art Brooklyn-Aufsteigerkind war, der halt irgendwie, durch irgendwelche Geschäfte zu bisschen Geld gekommen ist. Er und Maxwell lernen sich dann irgendwann kennen, ich glaube so irgendwann in den 90ern. Und was das jetzt genau, welche Qualität diese Beziehung hat, aber seitdem sind die so ein Team. Ja? Mhm. Und sie ist am Ende wirklich so ein bisschen die COO, also so ein bisschen die Organisationschefin dieses ganzen Schemes. Sie rekrutiert die Teenage-Mädels, baut im Endeffekt eine Art perverses Pyramidensystem auf, wo dann halt wiederum andere Teenage-Mädels rekrutieren, um irgendwie in diese Welt hereinzukommen und so weiter und so fort. Sie ist im Endeffekt diejenige, sie ist eigentlich sozusagen der logistische Kopf des Ganzen, ja. Und die war halt jetzt untergetaucht im Zuge der ganzen Epstein-Geschichte und die haben sie jetzt ja festgesetzt vor, zwei Wochen oder ein, zwei Wochen. Und jetzt gibt es natürlich die ganzen Gerüchte darum, wann jetzt sozusagen ihr Selbstmord verkündet wird und ob das oder ob etc. ist. Und das Interessante ist, dass sie wahrscheinlich sogar noch viel mehr Informationen hat über was dort eigentlich abgegangen ist und wer involviert ist, als Epstein selber. Ne? Und einer der ganz, ganz wesentlichen Figuren, das muss ich nochmal ganz kurz sagen, ist halt Prinz Andrew, ne? Was halt ein relativ hohes Mitglied der Royal Family in den USA, in England ist, der halt dort extrem tief verstrickt ist. Es gibt bereits einige Opferaussagen von dem Epstein-Case, die ihn konkret belasten. Und Ja, und aber natürlich auch solche Leute wie Bill Clinton, aber natürlich aber auch wahrscheinlich eine ganze Menge, sag ich mal, so mittleres Management, so Leute, von denen wir noch nicht gehört haben, irgendwelche Richter irgendwie in New York, irgendwie High Society Leute, dies, das, irgendwie, keine Ahnung, die halt aber alle natürlich eine ganze Menge zu verlieren haben, die alle irgendwo einen Ruf zu verlieren haben und die jetzt alle bedroht sind.
Wie baust du dir so ein System auf? Du sorgst dafür, dass jeder
involviert ist, ja.
Dass jeder auch Dreck an.
Ja.
Und
genau, und dann gibt es diesen, das wollte ich noch sagen, es gibt noch diesen Instagram-Account, der im Endeffekt die ganze Zeit nur irgendwelche Fotos mit Ghislaine Maxwell und irgendwelchen Promis zeigt. Das ist echt so krass, wenn da alles so sozusagen, wenn da alles auf diesen Partys war. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie, jeder, der sich jetzt mit Ghislaine Maxwell hat fotografieren lassen, ist jetzt irgendwie gleichzeitig irgendwie so ein Sex-Offender.
Das stimmt, aber was du halt weißt, wenn du halt ein Promi bist, dann hast du halt auch jemanden, also du gehst ja nicht, Party-Einladung, gehe ich mal hin, sondern du weißt ja, wo du hingehst und du.
Ja, aber das ist ja, aber diese Events sind ja High Society. Der Frame ist ja erstmal High Society. Das war ja nicht irgendwie eine verschworene Sekte von irgendwelchen Leuten, die, also das war sie auch.
Aber du überlegst auch, mit wem du auf Fotos gehst.
Ja, also, aber ich sag mal so, ich glaube, damals war es nicht klar, welche Rolle Ghislaine Maxwell
gespielt okay,
hat.
Vielleicht.
Also, also wahrscheinlich hat man schon immer irgendwie gerüchtemäßig und immer so über den Epstein hat man, glaube ich, schon immer geredet, ne?
Ja.
Und diese Ghislaine Maxwell ist irgendwie mit dem bekannt, das ist irgendwie seine Freundin, was weiß ich, so, ja. Welche Rolle sie jetzt dort in dem ganzen Spiel, das ist natürlich jetzt erst sozusagen mit dem Case rausgekommen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt...
Ich weiß nicht, ob das jetzt damit erst rauskommt.
Ich will jetzt nicht jeden, der jetzt irgendwie ein Foto gemacht hat mit Ghislaine Maxwell, ist jetzt irgendwie schuldig oder so, muss man natürlich vorsichtig sein. Aber auf jeden Fall, ich finde diesen ganzen Case einfach so krass. Also und was ich daran so krass finde, ist, ja, es ist einfach, dass es in so plain sight alles passiert ist.
Ja, aber ich meine, warum trifft es denn nur sie? Warum trifft es denn nicht Prince Andrew? Warum trifft es denn nicht Bill Clinton? Warum trifft es denn nicht Trump wahrscheinlich, der da wahrscheinlich auch mit drin hängt?
Ja, also ich glaube tatsächlich, weil
weil diese Netzwerke funktionieren.
Funktionieren, aber auch, weil noch kein öffentlicher Prozess stattgefunden ist. Und dieser öffentliche Prozess konnte deswegen nicht stattfinden, weil natürlich der Epstein aus der Affäre gezogen hat oder gezogen wurde. Und die Ghislaine Maxwell, der wird jetzt einen Prozess gemacht. Und dann kann das nochmal ganz anders laufen.
Diese Richterin, über die wir vorhin gesprochen haben, deren Sohn gerade erschossen worden ist, die steckt irgendwie mit in diesem Fall drin. Ich weiß nicht wie, ich habe es nicht verstanden.
In dem Epstein-Kram?
Ist auch ein Foto mit ihr. Ghislaine Maxwell. Nein, die hat da die Prozessakten gerade bekommen, hatte oder so.
Ah, also sie ist sozusagen
als Richterin.
Ah, okay.
Aber ich weiß nicht wie, weil ich habe.
Also sie steckt da mit drin, hört er sich so an.
Ja, stimmt. Ich sag das darum so vage, weil ich was ich gelesen habe, ich folge so einem auf Twitter einem Anwalt namens Popat, der das ist sein Twitter-Name, der glaube ich was auf dem Kasten hat und der hat so er scheint zu wissen, wie die da, also vielleicht ist die auch nur eine von 100 Richterinnen oder sowas, die in diesem ganzen Prozess mit drinne steckt oder nur am Rande oder weiß der Teufel was oder sowas. Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht so die Top-Richter, also er meinte so, ja, man muss jetzt ein bisschen, jetzt sollen die Medien sich mal nicht komplett darauf stürzen bei der ganzen Nummer gleich, weil das ist auch Schwachsinn, so nach dem Motto, aber irgendwie am Rande muss da irgendwas mit der, also es war jetzt auch nicht so, das ist kompletter Bullshit. Aber verstanden habe ich es auch nicht. Max hat Dinge gehört und versteht sie nicht. Das könnte auch ein Podcast sein. Also, dann habe ich noch mitbekommen, so richtig weiß natürlich das auch nicht. Aber immerhin.
Ich wollte noch mal eine Sache zum Abschluss sagen, weil ich würde es auch langsam mal sagen, wir haben jetzt auch genug, ne?
Ja. Genug Bier und genug Podcast.
Genug Podcast und genug Bier. Und zwar rückblickend, wenn die Gesamtscheiße, in der wir gerade stecken, einmal rückblickend als eine Periode oder in eine Phase der Geschichte eingeordnet wird, bin ich mir sicher, dass man sagen wird, alles fing mit dem Tod von David Bowie an.
What?
Ich glaube es einfach. Das wird einfach so die Geschichtsschreibung sagen, so ja, irgendwie, da ab dort spiralten die Dinge out of control. Da war das Universum.
Meinst du, David Bowie hat das Universum im Gleichgewicht gehalten?
Ich glaube ja. Ich glaube, das war so eine Stütze, ja. Und als sie weggebrochen ist, da war dann einfach auch nicht mehr zu retten.
Ich habe ja ein paar Leute gehört, dass der Large Hadron Collider angeschaltet worden ist. Da haben ja damals Leute gesagt, dass möglicherweise kleine schwarze Löcher entstehen könnten und die ganze Erde und das Universum aufsaugen könnten.
Und das ist schlimmer gekommen.
Nee, und ist genau das passiert. Wir sind reingesogen worden in das schwarze Loch und wir sind jetzt drinnen und sind in einem Paralleluniversum gelandet, wo einfach nichts mehr passt. Ging das eigentlich, ist das gerade was wirklich passiert? Nehmen wir es nur so wahr, dass es passiert?
Was denn jetzt?
Nein, dass die Welt so aus den Fugen gerät.
Ja.
So dieses, letzte Woche schien die Welt noch in Ordnung.
Wir nicht.
Genau. Das scheint ja fast jeder Generation irgendwann zu gehen. Nun sehe ich externe Dinge, die darauf vielleicht Einfluss haben könnten. Also ich meine dieses Social Media Bombardment, was wir jeden Tag erleben, was jetzt sicherlich auch nicht gesund ist. Ich habe mir vorhin überlegt, vielleicht sollte ich mal wieder Twitter endlich mal von meinem Telefon löschen, damit das einfach seine, damit ich das
vielleicht nicht schlecht
und solche Sachen. Und ist es das? Ist es, weil wir älter werden? Und für jüngere Leute, die mit genauso viel Social Media aufwachen, die sagen, ja, die Welt ist abgefuckt, das war sie schon immer.
Okay, jetzt muss ich nochmal einen ganz kurzen Punkt aufmachen. Den wollte ich eigentlich vorhin schon sagen, als wir über QAnon geredet haben. Ne? Weil meine These dazu ist ja, dass jede Medienrevolution zu einer radikalen Gesellschaftsveränderung führt. Mhm. Das ist übrigens keine neue These, die wurde schon von Stephen Illing oder sowas, also irgendwie so ein bisschen der Doktorvater von Marshall McLuhan, der hat im Endeffekt diese These schon aufgestellt, dass sozusagen Medienparadigmen auch Gesellschaftsstruktur vorgeben. Ne? Mhm. Und McLuhan sprach dann ja von der Gutenberg-Galaxis, das heißt also sozusagen, dass Gutenberg mehr oder weniger sozusagen so ein Paradigma aufgemacht hat mit dem Buchdruck, in dem wir alle leben. Ne? Und er sah das Paradigma damals schon durchbrochen durch das Fernsehen und durch die Bildmedien, die damals ja irgendwie sozusagen ganz stark wurden. Was McLuhan nicht sah, natürlich, war das Internet und aber obwohl man, finde ich ja irgendwie ganz, ganz viele seiner Theorien immer auch super aufs Internet anwenden kann. Was jetzt das Interessante daran ist, warum ich das bei QAnon gedacht habe, ist, wenn man rückblickend schaut, dann hat jede Medienrevolution auch eine ganz eigene Religion vorgebracht.
Okay.
Also wenn du überlegst, das Judentum im Endeffekt als erste monotheistische Religion ist entstanden durch die Schrift. Ne? Also das Judentum ist ganz, ganz stark medial geprägt worden durch die Erfindung der Schrift oder durch die Innovation der Schrift. Und das hat sozusagen das Judentum, das ja sehr, sehr früh schon im Exil leben musste, ne, nach der Zerstörung des dritten Tempels mussten die ja sozusagen schon ins Exodus gehen. Und sie konnten ihre kulturelle Identität vor allem deswegen behalten, weil sie, weil ihre Religion eine mobile war. Sie war sozusagen mitnehmbar, ja. Mhm. Und zwar indem sie sozusagen in Form der Tora einfach mit sozusagen.
Sie waren nicht an irgendeinen Tempel oder sowas gebunden, genau. Oder an irgendwelche Orte?
Genau, an Orte. Also normalerweise, also bis dahin waren tatsächlich Religionen immer ganz, ganz stark an Orten gebunden. Mhm. Und das Judentum war das erste sozusagen Religion und kulturelle Identität, die einfach mitnehmbar war, sozusagen mobil war, ja.
Das macht natürlich auch skaliert auch viel besser, wenn du dann die Bücher kopieren kannst, was du halt mit den entsprechenden Orten wahrscheinlich auch nicht tun kannst.
Genau. Und die wurden natürlich noch handschriftlich kopiert, aber es konnte halt kopiert werden. Mhm. Ne? Und deswegen sozusagen, man kann sagen, dass die Schrift, sozusagen die Erfindung der Schrift, das Judentum ermöglicht hat. Mhm. Und die zweite Iteration ist natürlich, ist die Briefkultur. Ne? Also die Römer waren die Ersten, die Postwege eingeführt haben, die halt sozusagen die Schrift fluide gemacht haben. Und es gab ein sehr, sehr ausgefeiltes Briefsystem, das die Römer etabliert haben, wo halt sozusagen tatsächlich schon regelmäßige Boten immer von irgendwie welchen Punkten machten und so eine richtige Logistik, ja, wo halt irgendwie Briefe gemacht wurden. Und die ganzen Römer, vor allem die Patrizier, natürlich die Höheren, die haben sich halt ständig Briefe hinterher geschrieben. Teilweise haben die jeden Tag mehrere Briefe bekommen und wieder mehrere Briefe zurückgeschrieben. Briefe hatten auch eine ganz andere Funktion. Briefe waren keine wirklichen persönlichen Briefe, sondern meistens waren es Briefe an zum Beispiel Communities, ja. Und dann wurden diese Briefe halt meistens auch mal kopiert. Ja? Das heißt also, ein Brief kam an und dann wurde es meistens, hast es gleich an deinen Schreiber weitergegeben, die haben dann sozusagen Kopien davon angefertigt, die dann wiederum weitergereicht wurden und so weiter und so fort. Und so ist das fucking Christentum entstanden. Ja? Wenn du dir die ersten Kapitel anschaust, vor allem vom Neuen Testament, vom Neuen Testament, das sind Briefe an die Römer, Briefe an die Korinther, Briefe an die Zitter. So ist das fucking Neue Testament.
Das sind wirklich Briefe.
Das sind Briefe, genau. Das gesamte Neue Testament sind Briefe. Das heißt also, die ganze Briefsystem hat sozusagen das Christentum ermöglicht, was natürlich auch dazu geführt hat, dass am Ende das Römische Reich christlich wurde und dementsprechend sozusagen das Christentum weitergefreut hat. Eine weitere Iteration war natürlich dann mit dem Buchdruck, und das ist natürlich jetzt irgendwie Allgemeinwissen, ne, dass halt irgendwie der Buchdruck dann die Reformation ermöglicht hat. Luther konnte eben im Gegensatz zu Jan Hus seine Thesen verbreiten, weil eben die Druckerpresse schon zur Verfügung stand und er sie sozusagen einsetzen konnte. Die These dazu wäre, ne, das ist jetzt natürlich, dass halt sozusagen eine neue Medientechnologie, meine These dazu wäre sozusagen, dass eine neue Medientechnologie immer so ein Fenster aufmacht. Ein Fenster, man könnte sagen, ein Fenster des Kontrollverlustes, ja, wo halt sozusagen die Institutionen, die noch sozusagen auf das Paradigma der alten Medientechnologie eingeschworen sind, unvorbereitet sind gegenüber der neuen Medientechnologie. Weswegen die neue Medientechnologie sozusagen eine ungehinderte Verbreitung für ihre neue Religion vorfindet, gegen die, sag ich mal, das bestehende System machtlos ist. Und deswegen halte ich QAnon für das entsprechende Religion des Internets. Ja, das ist die erste Internetreligion. Das ist sozusagen.
Ja. Also es wäre eigentlich nur logisch, wenn das auch passiert. Also
übrigens, das habe ich schon in einer Fußnote in meinem Buch, das ich gerade schreibe, abgehandelt.
In einer Fußnote? Ja. Das, was du gerade erzählt hast, war eine Fußnote?
Das ist eine Fußnote, ja. Ich habe es nicht wirklich tief ausgeführt.
Bei anderen wäre das ein kompletter Band.
Man könnte auch ein ganzes Buch drüber schreiben. Ja. Das ist eine interessante, spannende These auf jeden Fall, an der man arbeiten kann. Aber ich muss mal ganz kurz nochmal ausgucken.
Jetzt hätte ich... Ach, jetzt soll ich hier beenden. Na gut, dann beende ich das Ganze mal. Dann mache ich das hier mal alleine. Nach all den Jahren muss ich ja alleine den Podcast beenden. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme überhaupt die ganze Zeit noch lief. Das fängt mir nämlich gerade auf, dass ich das die ganze Zeit gar nicht überprüft habe und dass das jetzt durchaus möglich ist, dass wir die ganze Zeit einfach nur vor uns hingeredet haben. Jetzt muss der Bildschirm erstmal angehen. Die Aufnahme läuft noch. Oh, da bin ich ja erleichtert. Ich bin eben gerade, als der Bildschirm aufgewacht ist, habe ich kurz darüber nachgedacht. Egal, wie es ausgeht, das einzige Ende, was ihr mitbekommen könnt, ist, dass es positiv gelaufen ist. Das ist ein bisschen so wie im Film. Also eigentlich, ihr wusstet schon, bevor ich wusste, dass die Aufnahme geklappt hat. Ja, logisch wusste ihr das schon vor mir. Ja, das sind so manchmal entdecke ich. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal, haltet die Ohren steif. Was Besseres fällt mir jetzt gerade nicht ein. Lasst euch nicht unterkriegen. Wird schon irgendwie wieder. Und ja. Und ich denke immer dran, irgendwann in meinem Leben, es wird den Tag geben, an dem ich, und und es wird uns allen so gehen, oder den allermeisten, ja, nee, es wird uns allen so gehen, dass wir irgendwann den Namen Trump das letzte Mal gehört haben werden. Und wir werden es natürlich in dem Moment nicht wissen, aber es ist ein Tag, auf den wir uns freuen können. Insofern, bis zum nächsten Mal. Tschüss.